Ja, Alafa, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ketabah Das Session. Und bevor wir mit Absatz 158 weitermachen, hatte tatsächlich Elke noch eine Frage geäußert zu einem Tablett aus Botschaften aus Akka, also aus dem Kalamortefeld-Dossier, Absatz 49 war das, ist das, oder? Und ich konnte deine Stimme gerade nicht hören, also ich weiß nicht, ob du selber was dazu sagen wolltest oder ob man einfach die Frage schnell zusammenfassen soll.
8, 49, ja. 49.
Möchtest du die Frage nochmal teilen?
Ja, und zwar ist da geschrieben, hätte das Siegel der Propheten nicht das Wort Nachfolge geäußert, so wäre diese Stufe nicht erschaffen. Also es ging um den ersten Punkt, der dann gar nicht erst erschaffen wäre. Dann ist verwiesen auf den Koran 33, 40 und da steht ja das mit dem Siegel des Propheten drin. Das ist ja eine ganz kurze Sure. Und dann hatte ich davor und danach, ich hatte geguckt, wo ist denn überhaupt Nachfolge auch so als Begriff erwähnt gewesen?
Ja, jetzt, wo du deine Frage gestellt hast, ist mir auch natürlich aus dem Kontext wieder bewusst geworden, das ist auch aus dem Tablett Eschrarat, wo es um die Frage der Nachfolgerschaft generell geht und um das Thema, ganz, ganz, ganz weitreichende Thema der Unfehlbarkeit, das dort eigentlich das allererste Mal von Baha'u'llah als Manifestation Gottes überhaupt in dem Kontext des göttlichen Planes behandelt wird. Die Textstelle selbst hat nichts mit dem Vers zu tun, den du jetzt meinst, also dieser Siegelvers im Koran 33, 40. Das ist nicht das, worauf Baha'u'llah hier anspielt, sondern es geht, der Verweis, den du vielleicht jetzt, schätze ich mal, als Fußnote gesehen hast bei Botschaften aus Akka, ist ein Verweis, wo der Titel Siegel der Propheten herkommt. Tatsächlich ist im Koran ja selbst die Nachfolgerschaft ja gar nicht geklärt und dementsprechend ist es ja auch so offen geblieben, wie es halt natürlich die Sachwalterschaft des Glaubens weitergeführt wird. Und deswegen ist es ja überhaupt zur Spaltung im Islam gekommen. In diesem Kontext geht es um was anderes, Elke, um einen anderen Kontext. Und zwar spricht hier Baha'u'llah von der Stufe der Imame, von denen es ja 11 gab historisch, ein 12. war ein konzeptueller Imam. Du weißt, was ich meine, ohne dass ich das noch weiter ausführen muss. Den gab es historisch nie, ja. Aber was dann sozusagen die Stufe dieses Verheißenen sein soll, der aus dem Islam dann irgendwann erscheinen sollte, um halt eben die nächste Offenbarung zu bringen. Die 11 Imame, die es historisch gab, für die Schiiten sind die teilweise auf der gleichen Stufe wie der Prophet Mohammed, wenn nicht sogar für manche spezifische Konfessionen, sogar teilweise Imam Ali sogar höher als Mohammed, ja? Und Baha'u'llah sagt ja an dieser Stelle basically, dass wenn Mohammed durch sein schöpferisches Wort als Urwelle, als Manifestation, wenn er nicht die Stufe von Velayat, also Nachfolgerschaft in dem Sinne, das ist spezifischer Terminus für die Imame im schiitischen Glauben, dann hätte es diese Hüter, diese Nachfolger seines Glaubens gar nicht gegeben. Also er ist der Schöpfer von Imam Hussein, Imam Ali, so heilig sie auch sind, so besonders sie auch sind, sagt Baha'u'llah eigentlich damit, wenn Mohammed sie sozusagen nicht erschaffen hätte, dann würde es sie auch niemals gegeben haben und dementsprechend können sie nicht, weil das ganze Tablett musst du ja auch im Kontext mit einbeziehen. Das Tablett geht um die Frage der Unfehlbarkeit und Baha'u'llah sagt, es kann keine ontologische Stufengleichheit geben zwischen den Nachfolgern der Offenbarung und dem Offenbarer selbst. Das heißt, Universale Haus und Baha'u'llah sind keineswegs gleichzustellen in einer Gleichung. Shori Effendi und Baha'u'llah sind nicht gleichzustellen. Abdul Baha und Baha'u'llah, so heilig und unantastbar auch die Größe von Abdul Baha ist nicht mit Baha'u'llah gleichzustellen. Und so sagt er das als Beispiel auch auf die vorangegangene Offenbarung bezogen, wo auch dieser Fehler tatsächlich passiert ist, dass man halt die Imame irgendwann so sehr verherrlicht hatte, vor allem in der Schi also vornehmlich in der schiitischen Tradition. Die Sunniten glauben ja an die Imame ja nicht. Aber dass man die sozusagen gleichgestellt hat mit den Propheten und sogar noch zu anderen Extremen tendiert hatte. Und dieses Thema hier greift hier Baha'u'llah auf und betont damit die Unfehlbarkeit. Ja, die hat der Nachfolger inne wegen der übertragenen Unfehlbarkeit, die von der Manifestation Gottes ausgeht. Also das heißt, Imam Ali ist nur so besonders, weil Mohammed als Sonne sein Licht dem Mond spendet. Der Mond aus sich ist nichts. Er bekommt das Licht der Sonne und strahlt es auf die Erde und die Erde ist im Vergleich zum Mond, was die Leuchtkraft anbelangt, ja auch nichts. Und genauso ist es dann halt eben, oder als ein Kiesel oder so auf der Erde oder dergleichen. Und so ist es mit Abdu'l-Bahá und den Gläubigen. Abdu'l-Bahá hat seine Stufe ontologisch nicht aus sich selbst. Er ist eine Schöpfung, wenn auch die beste Schöpfung von Baha'u'lláh. Und dementsprechend also hat die Manifestation Gottes, und darum geht es in dem ganzen Tablett, die größte Unfehlbarkeit inne. Und die Nachfolger haben eine übertragene Unfehlbarkeit inne, die dann allerdings unfehlbar ist, weil der Offenbarer das durch sein schöpferisches Wort so eingesetzt hat. Das heißt, Abkehr dann jedoch von den Imamen oder von Abdu'l-Bahá würde Abkehr vom Propheten Mohammed bedeutet haben oder vom Baha'u'llah selbst. Und dementsprechend steht und fällt das Thema Unfehlbarkeit oder jedwede Stufe, sagen Sie Stufe von Mitgliedern des Universalen Hauses, Stufe von Hände der Sache Gottes, Stufe von, weiß nicht, also wer auch immer jetzt in der Geschichte des Glaubens, Buchstaben ist lebendig. Es gibt kein Wesen, das aus sich eine Stufe hat. Die Stufe ergibt sich aus der Verbindung zu der Urquelle von ontologischer Schaffenskraft und Stufe. Und das ist der Offenbarer. Das heißt also, in diesem Sinne ist jede Person nur heilig oder jedes Objekt in der Welt des Seins nur so heilig, wie es in Verbindung zum Urwillen steht. Jetzt führe ich das Thema weiter. Thema Haus der Andacht. Irgendwas anderes, Tempel. Oder Pilgerhaus, habe ich damals als Beispiel gesagt, vom Bab, was jetzt zerstört wurde, ist nicht mehr dasselbe Material, wenn es später wieder aufgebaut wird. Aber die Heiligkeit und das heilige Momentum liegt in der Connection, in der Verbindung einer Sache zum Urwillen, und aus sich selbst heraus hat sonst nichts irgendeine Stufe inne. Und das sagt ihr Baha'u'llah, das heißt, die Stufe der Nachfolgerschaft von Mohammed, die dann so heilig ist, dass ihr sie verherrlicht habt, die geht auf Mohammeds schöpferisches Wort zurück. Wie könnt ihr denn sagen, dass die Wirkung auf der gleichen Stufe ist wie die Ursache, wenn Mohammed Ali erschaffen hat? Ali kann nicht größer als der Prophet Mohammed sein, weil Mohammed der Schöpfer von Ali ist. Und in diesem Sinne geht Baha'u'llah auf die Göttlichkeit der Manifestation ein Prinzip, das den Muslimen verborgen blieb oder gar nicht zur Kenntnis genommen wurde. Für sie ist Mohammed halt nur ein Mensch, der zufällig Offenbarung bekommt. Hingegen die Imame haben irgendwie also dann doch supernatürliche Stufen inne. Und das hier hebelt Baha'u'llah aus. Gleichzeitig nimmt er das als Beispiel, um generell auch das Thema der Unfehlbarkeit zu klären, dass es nicht eins ist, obwohl es diese Unfehlbarkeitsstufungen gibt und so weiter und so fort. Ja? Das ist das, worum es hier eigentlich im Endeffekt in diesem. Jetzt spreche ich schon zu viel, weil jetzt das ganze Tablett ist ein Ding, da muss der Kio erst einen Case machen, dass wir uns in Tambach für eine Woche treffen. Für eine Woche mindestens. Aber auf jeden Fall, das ist also halt das Thema Eschra und Eschra-Tablett ist an sich überragend. Es gibt ziemlich. Am Anfang vom Eschra-Tablett eine Passage, die wird deinen Geist fesseln, Elke, wie spannend das ist. Ja, es gibt eine Passage, ist eine der, finde ich, most enigmatic passages in the writings of Baha'u'llah in total. Sehr, 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 sehr spannend, sehr mysteriös. Und das Tablett von Eschra, also an sich, hier wollte ich an dieser Stelle nur hervorheben, ist wirklich unglaublich, ja, aufregend, spannend und voller Geheimnisse und
Ja,
auch Kenntnisse.
aufregend, aufregend ist es. Da, sich da durchzuarbeiten, ist auch aufregend. Vielen
Ja,
Dank, vielen
gerne.
Dank, Schaffnam, für deine Ausführungen. Hat mir sehr weitergeholfen. Bleibe ich nicht immer hängen da.
Ja, danke auch für deine Frage, die hoffentlich Anstoß gewesen ist für die anderen Freunde. Und dann kommen wir tatsächlich zu Absatz 158 von Kitab Aqdas. Und
Ich
wer
lese.
hat das Vorrecht, inne das zu lesen?
Ja, ich bin
Super.
brüllt. Und lese. 158. Selig, wer den Duft innerer Bedeutung entdeckt in den Spuren dieser Feder, durch deren Bewegung der Windhauch Gottes über die ganze Schöpfung weht und durch deren Ruhe das Wesen der Ruhe im Reiche des Seins erscheint. Verherrlicht sei der Allerbarmer, der Offenbarer solch unschätzbarer Gaben. Sprich, weil er das Unrecht trug, erschien die Gerechtigkeit auf Erden. Und weil er Erniedrigung auf sich nahm, erstrahlte Gottes Majestät inmitten der Menschheit. Ich gucke mal, ob es da eine Erläuterung zu
Nein.
gibt. Nein, okay.
Ich meine, natürlich sind wir auch gewillt, die Erläuterungen aus deinem kreativen Geist auch zu hören, wenn du Gedanken dazu hast. Aber ansonsten können wir natürlich eingangs ein paar Gedanken teilen und dann schauen wir, was die Freunde sonst noch hinzuzufügen haben.
Die Freunde.
Der Absatz ist tatsächlich ein philosophischer Absatz, der natürlich hier und da schon so eine mystische Nuance hat. An verschiedenen Stellen, das muss man vorwegnehmen, verwendet Baha'u'llah tatsächlich den Geruchssinn. beziehungsweise die Wahrnehmung von Duft häufig in den Schriften als Metapher für geistige Erkenntnis, als eine geistige Erkenntnisinstanz zur Beurteilung von Wahrheit und zur Unterscheidung der Wahrheit eben gegenüber Irrtum. Ja? Es kommt auch in einigen Gebeten vor, dass man diesen faulen Geruch leicht unterscheiden muss, eben von dem Duft des Gewandes der Herrlichkeit oder dergleichen. Ja? Dabei umschreibt auch Bahá'u'lláh auch diese Metapher, die benutzt auch in den verborgenen Worten, wo er darüber spricht, um Brüder auf dem Pfade, und dann geht es auch um den Duft, um die Wahrnehmung, um den Schnupfen, der sie befallen hat, also als sozusagen als Hindernis, das wahrnehmen zu können. Also es geht um Erkenntnis, um Wahrnehmung und Sensitivität, um Rezeptivität für Wahrheit. Ja? Dabei umschreibt Bahá'u'lláh also den Menschen, denen es eben dann an selbstständigen und geistigen Urteilsvermögen ermangelt, dann, wie ich eben schon gesagt habe, als zum Schnupfen befallen, der sie hindert, eben den himmlischen Duft zu vernehmen. Und die Bewegung der Feder ist in der Mystik gleichbedeutend mit der Offenbarung Gottes. Ihre Ruhe, das sind also mystische Bilder, beziehungsweise der Stillstand der Feder, Ruhe oder Stillstand hingegen, steht für die Verhüllung der Offenbarung. Das heißt, biblisch gesprochen, wenn Christus sagt, vieles habe ich euch noch zu sagen, aber ihr könnt das jetzt nicht ertragen, dann heißt, also aus Johannes zum Beispiel 16, 12, dann ist das sozusagen ein Hinweis darauf, dass die Feder ruht. Die Feder enthüllt nicht mehr. Und wenn die Feder in Bewegung ist, dann sozusagen ist der Akt der schöpferischen Vermittlung von Wahrheit vollzogen. Und durch die Bewegung der göttlichen Feder werden also die Seelen der Menschen aufgerüttelt, heißt es immer wieder in den Schriften. Zum Beispiel, wenn Bahá'u'lláh sagt, so gebietet euch der Herr der Schöpfung, der durch die Bewegung seiner Feder die Seele der Menschheit in Aufruhr versetzt. Und Bewegung in dieser Hinsicht bezieht sich auf Menschen, deren Seelen durch die Wirkung der Worte Gottes in Schwingung geraten, in dem Sinne, dass halt eben ein Prozess ihnen stattfindet, ein bewusstseinswandelnder Prozess, der natürlich dementsprechend ihr Leben dann auch ändern würde, dann wäre es so, als ob wir in Bewegung geraten wären, ja? Dann ist es so, als ob du erklärst dich jetzt als Bahai, hier und da kommst du zu ein paar Treffen, das verändert deine ganze Sicht auf die Welt, deine ganze Wahrnehmung auf die Welt und dergleichen. Und dann ist es so, als ob deine Seele in Bewegung versetzt worden ist. Du kommst von einem Zustand A zu Zustand B. Und die Ruhe ist also ein Symbol für die Seelenstärke der Gläubigen in Prüfungszeiten. Diese Bewegung und Ruhe vermag nur die Feder Gottes zu bewirken. Also nochmal, die Bewegung ist der transformative Prozess, den ein Kiomas und ein Schahab erfahren, wenn sie sich in der Dialektik mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Die Ruhe ist die Seelenstärke. Das ist dieses, wo auch das Sinnbild, wo Jesus beispielsweise mal sagt, dann auf dem Boot, die waren dann draußen auf dem See und dann war so ein Sturm und die Jünger hatten Angst und dann hatte Christus gesagt, wie könnt ihr, also warum zweifelt ihr Kleingläubigen? Seht ihr denn nicht, dass der Menschensohn unter euch ist und so? Und dann eben gebietet er, dass der Sturm Ruhe gibt, aufhört. Das heißt sozusagen, dass die Stufe von Vertrauen, Gottvertrauen, Ergebenheit, Unterwerfung, das ist dieses Taslim und Reza-Konzept, was aus der orientalischen Mystik sehr wichtig ist. Also Taslim, Ergebenheit, Reza, Geduld. Und das ist sozusagen dieses Prinzip, dass man eben Seelenstärke hat, dass das, was man in der Verbindung zu Bahá'u'lláh ist, dass das nicht weniger wird und es sich nicht verändert und nicht die Farbe davon abnimmt, weil halt eben Dinge passieren, die halt vielleicht schwierig sind, ja. Auch erinnert die Beschreibung der Bewegung oder beziehungsweise der Ruhe in diesem Sinn natürlich an den Zustand der Märtyrer. Wir kennen die Bilder natürlich von Cenab-ı Verra und Ruhollah 12 Jahre alt auf diesem Bild, ja. Man kennt diese Bilder, wie sie in Ketten da gehalten werden oder dergleichen. Und Abdu'l-Bahá sagte, jeder muss ein Foto von diesen Gläubigen bei sich zu Hause haben. Oder genauso, als er dann später dieses Beispiel beispielhaft hervorgehoben hat, gehoben hatte, dass man ein Bild von Ebn Apar haben sollte, eine andere der Hand der Sache Gottes aus der Zeit Bahá'u'lláh, der auch in Ketten dann fotografiert wurde und halt diese Seelenruhe so erkennbar war, als ob irgendwie nichts Externes ihn irgendwie antasten könnte. Und natürlich kennen wir das Foto auch, das Nasreddin Shah sogar machen ließ von Badi, weil er so erstaunt war, wie kann dieser jugendliche Mensch, 17 Jahre alt war Badi, wie kann er denn so gefoltert werden und keinerlei Panik, Schrecken von sich geben, keinerlei Sorge, Angst, ja, irgendwas, was ihn sein Glauben erschüttern könnte. Und er war davon halt erstaunt, was ist das, dass er so felsenfest ist. Ja, und auch darüber hatte Abdu'l-Bahá dann natürlich sehr löblich gesprochen, immer in Gegenwart der Gläubigen, als Beispiel das hervorgehoben, Bahá'u'lláh selbst sogar. So, also es erinnert, die Beschreibung der Bewegung in diesem Zusammenhang erinnert in diesen und anderen Abschnitten in den Schriften an das philosophische Konzept des unbewegten Bewegers. Das ist jetzt auch ganz wichtig. Das finden wir bei Aristoteles. Für Aristoteles ging nämlich jeder Bewegung eine Bewegung bzw. eine Ursache voraus. Würde man also für jede Bewegung wieder eine Ursache oder eine vorausgehende Bewegung annehmen, dann würde dies laut Aristoteles in der Unendlichkeit fortgesetzt werden. Für Aristoteles ist diese Vorstellung allerdings nicht möglich, da das offensichtlich Endliche auf dieser Welt nicht in die Unendlichkeit ausgedehnt werden kann. Und das war für ihn ein Argument für die Existenz einer transzendenten ersten Ursache. Später sagte man in Klammern, sage ich jetzt, man hat behauptet, Kant hätte diesen Gottesbeweis entkräftet. Das Argument selbst hat er nicht entkräftet. Das Argument ist ein sehr, 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 sehr stichhaltiges. Er sagt ganz klar, Aristoteles, wenn alles eine Ursache hat, dann kann die Ursächlichkeit, die Folge der Ursächlichkeit in einer endlichen Welt nicht in die Unendlichkeit delegiert werden. Weil wenn du dann von der Unendlichkeit ausgehst, sprichst du ja schon dann von einer transzendenten ersten Ursache. Oder aber wenn es eben so sein soll, dass diese Welt gar nicht endlich ist und es eine unendliche Kette an Ursachen geben soll, dann kannst du auch genauso nicht davon ausgehen, dass alles aus der Materie, die endlich ist, hervorgegangen ist. Also egal, wie wir es drehen und wenden, wir kommen bei einer transzendenten ersten Ursache an. Kant hatte mit seinem Argument nicht widerlegt, dass das, was Aristoteles sagt, nicht sehr powerful ist in der Substanz, sondern er sagte, es ist nicht ein Beweis für den religiösen Gott. Dieser Gottesbegriff, der steckt nicht automatisch drinne. Nur weil Aristoteles jetzt sagt, es gibt die Endlichkeit kann in der Ursächlichkeit nicht in die Unendlichkeit delegiert werden, also was ihre Ursachenkette betrifft. Das ist ein Argument für eine transzendente Erstursache, aber das ist nicht der Beweis, dass das der biblische Gott ist, zum Beispiel. Wie kann ich von darauf auf das schließen jetzt? Und deswegen sagte er dann halt eben, dass es kein Gottesbeweis ist, weil wir mit dem Begriff Gott ja spezifisch etwas verbinden. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Worauf es hier eigentlich ging, weil das sagt ja dann Abdu'l-Bahr später nochmal, Brief an Forel, die ersten Kapitel in Beantwortete Fragen und so weiter. Und wir haben auch schon darüber geredet, hier und da mal, ganz häufig, dass wir dann auf das Argument gekommen sind, hat die transzendente erste Ursache ein Bewusstsein oder eben nicht, oder es ist Zwangsläufigkeit und dergleichen. Aber das ist nicht unser Thema. Worum es hier geht, ist, dass dieser unbewegte Beweger, das Thema Bewegung hat tatsächlich in der Philosophie und der Mystik einen Stellenwert. Und es ist eben so, dass eben das unbewegte Wesen seiner Natur nach notwendig als Wirklichkeit und nicht als Möglichkeit bestehen muss. Wenn das Prinzip der ewigen Bewegung nur der Möglichkeit nach wäre, könnte es auch genauso gut nicht sein, was natürlich absolut unvereinbar mit der Ewigkeit der Bewegung per se wäre. So ist das Argument von Aristoteles insgesamt sehr, sehr stark. Aristoteles schließt also so auf ein unveränderliches Wesen, das notwendig wirklich unbewegt und unvergänglich sein muss und von welchem das Prinzip der Bewegung ausgeht. Bewegung verstand er als Ursache, dass etwas der Grund für etwas anderes ist, ja? Und dadurch, dass Baha'u'llah jetzt seine Feder als bewegende Triebkraft des Seins beschreibt, stellt er sich gleich mit diesem unbewegten Beweger, den die Philosophen, auch die islamischen Philosophen irgendwann später durch Farabi und dergleichen, durch Avicenna, die kannten dieses Prinzip von Aristoteles, ja? Man muss dazu sagen, die griechische Philosophie wurde sehr stark in die islamische Kultur eingebettet. Und übrigens, für die Leute, die jetzt aus Europa sind, das ist gut, das zu wissen. Gut zu, ein Kiomers. Weil im Endeffekt wurden später durch die Kirche alle Bücher der Philosophen des antiken Griechenlands auf den Zensus gesetzt. Ja, Zensus. Und später durch die Interaktion mit der arabischen Welt, also Persien, Arabien, die islamische Welt, ja, kam so gesehen sozusagen das Schriftzeugnis der griechischen Philosophen, was dann mittlerweile ins Arabische übersetzt worden war und in Europa wurde das verboten, verbrannt, von der Kirche unter Verschluss gehalten. Das wurde dann rückübersetzt wieder in die europäischen Sprachen und so kommen wir auch zu der Idee der Renaissance. Rückgriff auf die Antike ist tatsächlich nur aus der Interaktion mit der islamischen Welt möglich gewesen als Impuls, weil die Quellen, die später Europa selbst abgeschafft hatte, so wieder zugänglich gemacht worden waren. Aber das ist wieder ein Thema für sich. Worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, dieses Thema des unbewegten Bewegers ist in der islamischen Philosophie auch bekannt, dass notwendigerweise Erstseiende oder dergleichen, ja, die notwendige erste Existenz, aus dem alle Bewegung hervorgeht. Baha'u'llah setzt sich hier mit diesem unbewegten Beweger gleich. Er betont eigentlich, indem er ja sagt, durch seine Feder passiert das, Bewegung wird gegeben, die Welt des Seins, die Ruhe offenbart sich. Er ist dieser unbewegte Beweger. Aus ihm geht alle Bewegung hervor. Er ist also dementsprechend die transzendente erste Schöpferkraft. Aber darüber hinaus ist er nicht nur der transzendente Schöpfer, also der Urwille, sondern er betont eigentlich tatsächlich, dass alle Dinge in der Welt des Seins wie sehr sie auch determiniert miteinander zusammenhängen in der Welt der Materie, dass der Fluss dessen, wie die Dinge miteinander ineinander greifen und was wie geschieht, wir sind beim Thema Zeitgeist, auch wieder ein philosophischer Begriff von Heidegger und so weiter geprägt, von ja, Hegel oder dergleichen. Dieses Konzept des Zeitgeistes, also der Fluss des Schicksals, den gibt Baha'u'llah vor. Also das heißt, er ist nicht, und seine Offenbarung ist nicht nur ein Produkt von Zusammenhängen in der Welt des Seins. Ah, so, es passiert irgendwas in der Welt des Seins und jetzt eine Reaktion von der Baha'i-Gemeinde oder der Baha'i-Sache. Die Baha'i-Sache ist selber der Schicksalsfluss. Es ist das größere Ganze der Maschen, in denen sich die Welt bewegt. Ja? Das heißt, das ist dieser Zeitgeist. Viele Dinge in der Welt des Seins, die werden sich dann irgendwie ergeben, wie sie sich ergeben, nach Willensentscheid und nach Ereignissen, die geschehen. Aber das größere ganze Rahmenfeld kann nicht angetastet werden. Und das ist, dass die Menschheit sich zur Einheit der Menschheit bewegen wird. So sagt Abdu'l-Bahá. Ob das nun durch konsultiven Willensakt passiert oder nach vielen Krisen, das ist die Wahl, vor der die Menschheit gestellt ist. Aber dann betont er, das, was aber unvermeidlich ist, ist die Etablierung von dem Willen Baha'u'llahs, der sich jetzt in diesem Zeitalter in dem Zeitgeist der Einheit der Menschheit manifestiert. So, also das heißt, weil seine Feder diese Bewegung überhaupt verursacht und die Ruhe offenbart, das heißt, die Dinge, die passieren, passieren im Endeffekt so, wie sie mit dem Willen Baha'u'llahs oder der Verwirklichung seines Willens kohärent sind. Ob das durch Krisen ist oder anderweitig, ist der Willensentscheid des Menschen. Aber alles dient dem, was Baha'u'llah will, und dafür legt das Bild von der Bewegung der Feder Zeugnis ab. Sozusagen, sie schreibt das Schicksal, sie bewegt das Schicksal, sie bewegt das Zeitgeschehen. Das heißt, sein Wille, das, was er für die Schöpfung bestimmt hat, ist unvermeidlich. Ja? Und es gibt eine andere Textpassage in der Ehrenlese, wo Baha'u'llah auch Folgendes offenbart. Er sagt, er, Anfang und Ende, er, Ruhe und Bewegung, ist jetzt vor euren Augen offenbar. Ja, das heißt, er sagt, ich bin diese transzendente Erstursache. Ich bin selbst in Ruhe, weil ich brauche keine Bewegung, mich bewegt keine Bedingung, ich habe keine Ursache, aber alles wird durch meinen Willen verursacht. Ja, da sind wir bei diesem Thema von Aristoteles. Er ist der unbewegte Beweger. Schau, Baha'u'llah ist der unbewegte Beweger. Seht, wie an diesem Tage der Anfang im Ende sich spiegelt, wie aus der Ruhe die Bewegung hervorging. Diese Bewegung wurde von den starken Kräften erzeugt, welche die Worte des Allmächtigen in der ganzen Schöpfung ausgelöst haben. Überaus spannend ist auch, wie seine Heiligkeit Baha'u'llah in diesem Absatz den Menschen ermutigt, die innere Bedeutung seiner Verse zu begreifen und sich folglich nicht mit dem äußeren Gewand der Worte allein zu befrieden. Das ist jetzt spannend. Warum steht das jetzt in diesem Zusammenhang? Gerade nämlich die inneren Erkenntnisse und Geheimnisse der Spuren seiner Feder bezeichnet er in diesem Abschnitt als auch die von ihm offenbarten unschätzbaren Gaben. Das heißt also, generell, so ist allgemein eben hervorzuheben, ist die Baha'i-Offenbarung, die Religion der Konzepte, wie ich schon oft gesagt habe, nicht der Begriffe. Wir müssen die Baha'i-Schriften deuten, weil einmal die Frage aufkam, wie sehr sollen wir die Schriften deuten und so weiter. Wir müssen sie auf jeden Fall deuten. Die meist eben, je nach Adressat, werden ja diese Schriften ja auch in einem anderen Gewand offenbart. Und um die Konzepte dahinter zu begreifen und zu erschließen, muss natürlich der menschliche Verstand sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Während also das Gewand der Worte meist je nach Umstand und Anlass zeitbedingt und spezifisch ist, bildet die innere Bedeutung, das innere Konzept in dem Gewand der Worte, die universelle, allumfassende Wahrheit ab. Speziell hinsichtlich des Kitab al-Aqdas offenbart Baha'u'llah sogar nachdrücklich die Mahnung, über das Lesen hinaus auch über den Inhalt des Kitab al-Aqdas nachzudenken, seine Aussagen zu begreifen und seine Bedeutung zu erwägen. Da gibt es diesen ganz berühmten Vers von Baha'u'llah, wo er sagt, das ist auch in einem Tablett an den Gläubigen Seyyid Mehdi Dahaji offenbart worden, der dann später Bündnisbrecher wurde, aber Abschnitt 13 ist das, Passage 13 ist das in Botschaften aus Akka, da ist es, der Kitab al-Aqdas wurde so offenbart, dass er alle göttlich bestimmten Sendungen anzieht und umfasst. Selig ist, wer ihn liest. Selig, wer ihn begreift. Selig, wer darüber nachdenkt, selig, wer seine Bedeutung erwägt. Also natürlich müssen wir die Schriften vertiefen, deuten, interpretieren. Und ich weiß nicht, warum in der Baha'i-Gemeinde das irgendwann mal zu, in Deutschland allerdings mehr, so zu einer, ja, kulturellen Geschichte wurde, dass man das Wort Interpretation und Deutung nicht benutzen soll. Ja, natürlich muss man, also natürlich muss man unterscheiden, das ist zwischen der Deutungshoheit von Shori Effendi und Abdu'l-Bahá eine ganz klare Unterscheidung gibt zu dem, was der einzelne menschliche Verstand versucht zu machen. Aber an sich ist der Akt des Deutens nicht etwas Schlechtes, sondern es ist vielmehr Ausdruck eines Menschengeistes, der von der Schönheit der Worte Baha'u'llah so verliebt ist, dass er diese Liebe völlig für sich erschließen will, tiefer da rein will. Das ist ein, die Vertiefung wie ein Rendezvous, trifft sich mit seinem Meistgeliebten und will das vertiefen, diese Liebe, will tiefer da rein. Und die Verbindung zu Baha'u'llah funktioniert eben nur durch seine Worte. Er ist das lebendige Wort, als er manifest war, und jetzt eben durch das stille, gesprochene Wort, das in seinen Schriften uns hinterlegt ist, ist eben der Weg für uns, uns mit dem Geist Baha'u'llahs auch vertraut zu machen. Ja, äußerst interessant ist auch dann die Feststellung hier im letzten Satz des Abschnittes, in dem es heißt, weil er das Unrecht ertrug, erschien die Gerechtigkeit auf Erden, und weil er Erniedrigung auf sich nahm, erstrahlte Gottes Majestät inmitten der Menschheit. Ähnlich offenbart ja Baha'u'llah, das ist das Echo eben aus dem Feuertablett, in dem es ja heißt, oder beziehungsweise später im Feuertablett sollte das Echo hier auch von diesem Absatz nachhallen, in dem es heißt, durch dich ist der Unabhängigkeit Banner auf den höchsten Gipfeln gehisst. Durch dich wogt das Meer der Gaben, du Entzücken der Welten. Durch deine Einsamkeit erstrahlte die Sonne der Einheit Gottes. Deine Verbannung schmückte das Land der Einzigkeit. Sei geduldig, du Verbannter der Welten. Was das aussagt, ist eben nicht, durch die widrigen Umstände, die seiner Heiligkeit Baha'u'llah auf dieser Welt zuteil wurden, offenbarten sich der Menschheit zugleich die göttlichen Attribute seines höchst erhabenen Wesens. Dass er gerade unter den schwerwiegendsten Belastungen, also solchen Einfluss auf die Welt des Seins auszuüben vermochte, verdeutlicht seine göttliche Wirklichkeit, die über alle Bedingungen erhaben und geheiligt ist. Würde also, Baha'u'llah hat ja die Eigenschaften immer, aber dann wären sie halt in ihm. Indem halt diese Umstände passieren, offenbart sich seine Größe par excellence in der Welt des Seins, manifestiert sich auf diese Weise. Deswegen sagt er also, dass durch seine Verbannung das Land der Einzigkeit geschmückt ist, durch seine Einsamkeit die Sonne der Einheit Gottes erstrahlte. Das heißt, durch all diese widrigen Umstände, die ihn ja nicht daran hindern konnten, so großartig zu sein, wurde seine Großartigkeit auf der Welt offenbar. Ja, und beispielsweise heißt es auch, du siehst die Herzen voll Hass, du sollst es aber nicht achten. Und dann heißt es, wenn die kennt ihr die Stelle dann, wenn die Pfeile fliegen, eile voran, wenn die Schwerter blitzen und dergleichen. Das heißt also, im Endeffekt offenbarte sich in dem Wesen Baha'u'llahs das, was wahre geistige Größe bedeutet, die dann in der Welt des Seins für uns zugänglich gemacht werden soll, dadurch, dass eben Baha'u'llah als Beispiel das manifestiert. Und dadurch sagt er also tatsächlich, dass durch ihn oder beziehungsweise in der Dialektik von diesen Gegensätzen, das halt offenbart geworden ist, was eben dann im Endeffekt dieses göttliche Prinzip ist, das göttliche Attribut dahinter. Also denn trotz der sichtbaren Erniedrigung, die Menschenhand ihm zugedachte, ließ er aus seinem Wesen eben Gottes Majestät erstrahlen. Obgleich sein menschlicher Tempel Beschränkungen aller Art unterworfen wurde, wirkte er eben unentwegt durch seine Offenbarung. Und dies symbolisiert seine göttliche Unabhängigkeit von den Bedingungen des Irdischen, wie es dann auch dann nochmal im Feuertablett beschrieben wird, wenn es heißt, durch dich ist der Unabhängigkeit Banner auf den höchsten Gipfeln gehisst. Ja? Dadurch, dass er also so viel Verbannung und Leid auf sich nahm, wurden diese Banner der Unabhängigkeit gehisst, was also uns zeigt, dass er von nichts abgehalten werden kann. Er ist auch kein Produkt von Zeitgeschehen. Das ist diese Geschichte auch von diesem Gouverneur in Akka, wo Abdu'l-Bahá ja wollte, dass Baha'u'llah sozusagen diese triste Stadt verlässt, um dann halt eben in dieses Landhaus zu gehen und von Masrei und dann halt eben Abdu'l-Bahás Anliegen dann zweimal abgelehnt wurde, weil, ihr kennt die Geschichte, ja, weil dann Baha'u'llah meinte, dass er ihm verbannt ist und dann eben tatsächlich die Stadt nicht verlassen kann. Und dann wollte Abdu'l-Bahá ein drittes Mal fragen und ging dann zu dem Gouverneur von Akka und ihn, der ein großer Bewunderer von Baha'u'llah dann war, und er sagt ihm, er solle und, also flehend Baha'u'llahs Hände festhalten und nicht nachgeben, bis Baha'u'llah dann eben tatsächlich sein Gesuch ihm nachgibt, tatsächlich dann die triste Stadt zu verlassen, um dann
War
halt
das
eben
nicht
das.
der Mufti?
Wie bitte?
War das nicht der
Der
Mufti?
Mufti von Akka, Entschuldigung, ja, richtig. Absolut. Der Mufti von Akka. Und dann war diese, kennt ihr dann die Geschichte, dass dann eben er dann Baha'u'llah dann anfleht, ins Landhaus zu gehen, und Baha'u'llah dann eben sagte, dass er ein Verbannter ist, und wann immer das sagte, küsste der Mufti sozusagen die Hand Baha'u'llah, seine gesegnete Hand, und sagte halt dann mit dem Eingeständnis, dass keine irdische Macht ihn eigentlich gefangen halten kann, sagt ihm, Gott bewahre, Asafurullah, wer könnte dich gefangen halten, du bist nur gefangen, weil du es zulässt. Und wann immer er sozusagen belieben würde, auch die Stadt zu verlassen, dann könnte er das tun. Und keine irdische Macht könnte ihn auch aufhalten. Er ist zu souverän und zu majestätisch. Und als Baha'u'llah, als er das dann sagt, sagt Baha'u'llah dann Chelechob, also das heißt, jetzt ist okay. Und so dementsprechend dann halt willigt er ein, dann eben die Stadt zu verlassen, um dann ins Landhaus zu gehen. Und das ist ein Sinnbild dafür, worum es hier eigentlich geht, worüber wir sprechen. Weil das Eingeständnis von einem Repräsentanten, von einem hohen Repräsentanten Akkas, das Eingeständnis, dass wir eigentlich gar nicht imstande sind, dir irgendetwas vorzugeben und dass die Maschen des Schicksals viel zu klein sind für dich, viel zu gering, um dir irgendetwas zu bestimmen oder vorzugeben, dieses Eingeständnis eben, das war notwendig, dass Baha'u'llah eben gegenüber der Welt der Schöpfung diesem Gesuch nachgibt, eben dann auch in das Landhaus zu gehen, weil das sozusagen eine Kapitulation von diesem Repräsentanten ist, als Stellvertreter halt eben für die Stufe der Dienstbarkeit des Menschen gegenüber der Stufe der Göttlichkeit Baha'u'llahs, dass man eben erkennt, dass Baha'u'llah tatsächlich auf einer ganz anderen ontologischen Stufe ist und dass Menschenhand ihn nicht auch festhalten kann, ihn zurückhalten kann oder dergleichen. Das heißt, immer wenn Baha'u'llah von sich als Unterdrückten oder als Gefangenen spricht, spricht er auf der Stufe seiner Dienstbarkeit. Und die kann ja auch unter Umständen, außer dass es natürlich immer eine Lektion ist für uns moralisch, ethisch, wenn er von sich als von seinen Leiden spricht, dass wir uns dann halt bewusst machen sollen, wie im Feuertablett, dass eigentlich diese Leiden uns nicht daran hindern können, unsere Bestimmung als Mensch zu erfüllen. Außer dass es diesen ethischen Charakter hat, ist ja dahinter auch etwas anderes verborgen. Und zwar ein Test für die Schöpfung. Weil hinter dem Gewand der Dienstbarkeit verhüllt Baha'u'llah seine Göttlichkeit und nur die, die wirklich verstehen, wer er ist, an diesem Vorrecht teilhaftig werden, erkennen, also nehmen dann an diesem Prestige auch Anteil, sich ihm zuzuwenden und von seiner erbauenden Hand ja auch dann neu erschaffen zu werden. Diejenigen, die ihn nur als Menschen erachten, die sehen dann halt eben, dass er einem Menschen gleich Unterdrückung erfahren musste, verbannt wurde, Gefangenschaft auf sich nehmen musste. Und die sehen dann hinter seiner Erscheinung, seiner Hülle, nicht seine Göttlichkeit. Und das ist zum Beispiel das, was Baha'u'llah beschreibt als dieses Konzept vom jüngsten Tag, wenn der Verheißene auf den Wolken geritten herabkommt, wenn man das eben in der Bibel Christus zuschreibt. Dann schreibt der Baha'u'llah in Kitab Iran, dass diese Wolken das irdische Gewand sind oder die irdischen Bedingungen, die irdischen Mechanismen, kann man sagen, unter denen die Manifestation Gottes in Raum und Zeit erscheint und die einen Menschen, der es nicht besser weiß, den Eindruck vermitteln, er wäre nur wie wir, diese Manifestation. Und das ist dann halt eben der Test für den Menschengeist, eben zu erkennen, dass hinter dieser Erscheinung und Hülle, hinter diesem Unterdrückten, verbirgt sich in Wahrheit der Schöpfer des Universums, ja. Und ja, jetzt zurück zum Absatz zu kommen, hier nochmal zu diesen Aussagen hier mit den Gegensätzen. Durch die Verbannung und Gefangenschaft Baha'u'llahs, der damit einhergehenden Einsamkeit, offenbart sich also das Wesen der Einheit Gottes, die aller Dinge ledig, niemandes bedarf und aus sich selbst bestehend seinen Willen zu entfalten vermag. Dieses Prinzip, was wir jetzt hier gerade gehört haben, das ist eigentlich die Umschreibung von der Eigenschaft der Selbstbestehende. Der Selbstbestehende, Gayum ist das arabische Wort dafür, war auch der Titel, den der Bab dem Verheißenen nach sich, also ihm, den Gott offenbaren wird, zugeschrieben hatte. Der Gayum, also auch deswegen der Gayumul Asma oder dergleichen in der Interpretation zur Geschichte von Josef. Der Gayum ist also der Selbstbestehende, Gayumul Asma, der Selbstbestehende der Namen. Der sozusagen, um den alle Namen kreisen, der über alle Namen gebietet, der die Ursache aller Namen und Eigenschaften ist. Dass es sozusagen der Selbstbestehende zu sein bedeutet, also in diesem Falle Baha'u'llahs, dass er gar nichts bedarf. Er braucht keine Hilfe, keine Unterstützung, kein gar nichts und dergleichen. Er ist die Ursache aller Ursachen. Er schafft alle Dinge aus sich selbst heraus und ist aus sich selbst souverän und autonom. Und dafür zeugt auch das Prinzip von Aristoteles vom unbewegten Beweger, der alles andere jedoch bewegt und von nichts bewegt wird. Und das alles greift hier Baha'u'llah in diesem Absatz auf und schreibt das seiner eigenen Person auf zu, die absolute Souveränität innehat. Nun kommt vielleicht die Frage von den Freunden, in welchem Zusammenhang steht dieser Absatz zu den vorherigen Absätzen? Ihr erinnert euch, vor zwei Absätzen ging es um das Prinzip der großen Umkehr, über das wir gesprochen hatten. Das ist mit dem Waf, ja? Die Sechs, die nach dem aufrechten Alef erscheint. Und in diesem ganzen Absatz von der großen Umkehr ging es ja auch darum, dass sozusagen die Ersten die Letzten sein werden, die Letzten die Ersten sein werden, also um das jetzt biblisch, so mit der biblischen Umschreibung zu paraphrasieren. Das beschreibt ja Baha'u'llah, dass sozusagen er kann annehmen, Also er kann den Sünder annehmen und ihn zu einem Heiligen erklären und genauso jemanden, der alle frommen Taten vollbracht hat, auch zum Beispiel auch nicht annehmen, weil es eben nicht seinem Willen oder Wohlgefallen entsprochen hat. Er kann geben, wie er will, er kann nehmen, wie er will, er ist souverän, es ist, und es steht nicht in so einem Karma-Prinzip, ich tue etwas oder wie so eine, ja, fromme oder religiöse Slotmaschine. Ich tue etwas rein und dann erwarte ich auch so ein Outcome oder so. Das ist so nicht. Baha'u'llah nimmt die Taten von den Menschen an, wie er will. Er kann jedem Menschen einen Rang zuschreiben, wie er möchte, kann Taten annehmen, kann Taten nicht annehmen, wie er will, und er gebietet darüber selbstständig und autonom und unabhängig. Und das ist ein Zeichen seiner Souveränität. Weil wenn es nicht so wäre, dann würden wir seine Souveränität ihm abschreiben. Dann wäre das doch so, dann wäre einfach das ganze Thema Himmelreich und Religion so eine Beamtengeschichte. Ich gehe einfach mal dahin, dann erwarte ich, dass ich jetzt auch drankomme und dann bekomme ich, was mir zusteht. So ist das nicht. Es ist alles seine Gnade und in seiner Gerechtigkeit verdienen wir alle gar nichts, aber in seiner Gnade lässt er zuteil werden, eben wie es ihm beliebt. Und das Einzige, was wir machen können, ist versuchen, uns dieser Gnade eben würdig zu erweisen. Und darüber hat man schon oft gesprochen. Nun, das war dieser Absatz, da ging es unter anderem um die Souveränität. Hier geht es ja auch wieder um das Thema der Souveränität. Und tatsächlich wird es in den nächsten Absätzen auch darum gehen. Hier geht es also um die Souveränität, die er innehat, wegen aristotelischem unbewegter Bewegerkonzept. Er wird von nichts tangiert, ist unantastbar, nichts kann ihn stoppen, seinen Willen zu verwirklichen. Und alle Dinge hängen im Endeffekt von dem Zeitgeist ab, mit dem er die Maschen des Schicksals für uns determiniert hat. Ja? Dann nochmal zurück zum Absatz. Dadurch also, dass er Unrecht ertrug, das hat ja auch was mit der großen Umkehr zu tun übrigens. Diese Gegensätze. Er hat Unrecht ertragen und dadurch zeigt sich der Maßstab wahrer Rechtschaffenheit in der Welt. Dadurch erschien Gerechtigkeit auf Erden. Zu Unrecht erfahrenes Leid vermag das Wesen eines Menschen von Grund auf zu verändern. Das heißt, das wird in den Bahai-Schriften immer wieder gesagt. Das heißt, das Unrecht, sogar dich deiner menschlichen, wenn du es erfährst und nicht die richtigen Schlüsse daraus ziehst, dass es deine menschliche Wirklichkeit verändern kann, dass es dich vergiften kann, ja? Das ist dieses, wenn man sagt, man ist verbittert oder dergleichen, ja? So unempathisch, damit der ist so verbittert. Aber im Endeffekt ist schon, da steckt viel dahinter. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der sogar ein guter Mensch wegen den schlechten Taten seiner Mitmenschen auch einfach vielleicht ein schlechter Mensch wird, ja? Ja, weil man sieht dann nicht unbedingt, dass das irgendwie so eine Resonanz hat, dieses man versucht Gutes zu tun und so. Und das haben wir vielleicht selber öfters auch schon mal gehört von Leuten, ja, die sowas Ähnliches mal gesagt haben, dass man versucht hat, gut zu sein, aber in dieser Welt kann einfach kein Mensch nur gut sein, ja. Und ja, das kann also den Menschen gar erbarmungslos, rücksichtslos machen oder zumindest auf seinen eigenen Vorteil bedacht sein lassen, ihn abstumpfen lassen gegenüber den Interessen seiner Mitmenschen. Aber auf das Wesen des göttlichen Offenbarers hat dies jedoch keinerlei Wirkung, der souverän über alles ihm zugefügte Unrecht ist und den Geschöpfen zu ihrer geistigen Erbauung das wahre Maß der Gerechtigkeit weist, sogar den Unterdrückern vergibt, sogar das Wohl der Unterdrücker möchte. Und warum? Weil er als der unbewegte Beweger ja im Endeffekt die Ursache oder anders gesagt der Vater von allen ist. Das heißt sozusagen, Baha'u'llah hat sogar Mitleid mit dem, der Schlechtes tut, weil er ja weiß, er hat ihn ja zu einem anderen Zweck erschaffen. Und deswegen heißt es doch im Feuertablett, Freunde, klagst du oder soll ich klagen? Nein, laut weine ich, weil so wenige dich verfechten. Das heißt, die Stimme Baha'u'llahs sagt dem Avatar Baha'u'llahs, Hossein Ali Nuri, der ein Repräsentant für ein Qumas Yazdani und für Elke und Erika und Schahnam ist, er sagt, du hast gar kein Recht, dich zu beschweren über irgendetwas. Ich muss doch traurig sein, dass ich diesen Menschen erschaffen habe mit einer Sinnbestimmung. Und sehe, wie dieser Mensch seine Bestimmung wegwirft oder unter dem Grad seiner tatsächlichen Stufe lebt. Ja, deswegen klagst du oder soll ich klagen? Laut weine ich, weil so wenige dich verfechten. Wie oft hat sich denn dieser ewige Geist, dieser unbewegte Beweger in einem Avatar offenbart und die Menschen haben jedes Mal ihn abgelehnt, gekreuzigt, verbannt, erschossen, enthauptet, 40 Jahre jetzt zur Bannung, 20.000 seiner Anhänger umgebracht. Ja, und das ist halt eben diese ewige Dramaturgie, dass ein Meistgeliebter um die Liebe seiner Schöpfung buhlen muss. Jedes Mal schickt er aufgrund seiner Liebe eine allumfassende Manifestation und jedes Mal wird er von denen, die eigentlich bestimmt sind, ihn zu lieben, einfach wieder verraten. Und sie werden ihm untreu. Und dementsprechend ist es, man muss überlegen, kein Mensch würde ja so eine Liebesbeziehung ja durchleben. Jedes Mal immer wieder Liebe und immer wieder nur Untreue zu erfahren. Aber das ist halt eben diese Geschichte von dieser unendlichen Liebe des Schöpfers, also der sozusagen der Vater der Schöpfung ist. Ja? Schöpfung wird untreu. Schöpfer kann nicht untreu werden. Schöpfung vergisst. Schöpfer vergisst nicht. Und so ist diese Geschichte dann eben tatsächlich. Das heißt, so viel Leid, was Baha'u'llah erfährt, ändert er daran ja nicht, dass er denkt, dass er sagt, jetzt müssen wir mit der Rechnung, mit der Schöpfung abrechnen oder dergleichen. Das war mal biblisch, wurde das mal so beschrieben. Bibel sagt was? Sagt so, ja, dann kam Sintflut und dann auch anderweite Strafzeugnis über die Menschheit immer mal wieder und Sodom und Gomorra und dergleichen. Aber das ist in dieser Sendung bei in Baha'u'llahs Offenbarung nicht Teil seines Schriftkanons. Da spricht er eben tatsächlich, dass er durch seine Verbannung und durch sein Leid auf Erden Gerechtigkeit offenbart hat, das Maß von Nachsicht offenbart hat. Das sind alles Ideale, an denen der Mensch sich orientieren soll, auf das der Mensch langfristig einfach ein besseres Wesen wird. So viel zu diesem Absatz. Und ja, das alles passt natürlich auch dazu, dass Baha'u'llah sagt, dass durch seine Feder eben diese Bewegung sich offenbart. Bewegung im Sinne von, wie wir schon gesagt haben, eingangs der transformative Prozess. Ruhe in diesem Sinn für Seelenstärke, die sich nicht erschüttern lässt durch die Dinge, die halt in einer Welt, die stetig in Bewegung ist, dann bewegt wird, ja. So, dann kommen wir zu Absatz 159. Ich fand 158 sehr spannend. Ich hoffe, ihr auch. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit für 159 und kommen dann zum Ende für unsere Vertiefung heute. Weiß man schon, wer das lesen wird?
Können wir Angst davor setzen?
Ich glaube, Martha hat sich sogar gerade freiwillig lieberweise gemeldet.
Ah,
Ja,
okay.
Martha wollte lesen.
Gut. Pardon. Du bist stumm, Martha.
Es ist euch verboten, Waffen zu tragen, außer wenn dies nötig ist. Und es ist euch erlaubt, euch in Seide zu kleiden. Als Zeichen seiner Gunst hat euch der Herr von den Beschränkungen befreit, die vormals für Kleidung und für den Schnitt des Bartes galten. Er ist wahrlich der Gesetzgeber, der Allwissende. An eurem Gebaren sei nichts, was der rechte Verstand missbilligt. Macht euch nicht zum Spielzeug der Unwissenden. Wohl dem, der sich mit dem Gewande eines schicklichen Verhaltens und eines rühmlichen Charakters schmückt. Er wird sicherlich zu denen gezählt, die ihrem Herrn durch herausragende Werke dienen.
Dazu gibt es drei Erläuterungen. Magst du die auch lesen?
Die Farbe. Und ja, den habe ich an. Baha'u'llah bestätigt eine Bestimmung des Bayan, die das Tragen von Waffen verbietet, sofern dies nicht notwendig ist. Was die Umstände angeht, unter denen das Waffentragen für eine Einzelperson nötig ist, so gestattet Abdu'l-Bahá dies zum Selbstschutz in gefährlicher Umgebung. Auch Shoghi Effendi sagt in einem in seinem Auftrag geschriebenen Brief, dass ein Bahai notfalls, wenn die Staatsgewalt nicht präsent ist, das Recht hat, sein Leben zu verteidigen. Es gibt auch andere Situationen, in denen Waffen vonnöten sind und eingesetzt werden dürfen, etwa in Gebieten, wo die Menschen für ihre Nahrung und Kleidung auf die Jagd gehen oder bei Sportarten wie Bogenschießen, beim Schießsport oder und beim Fechten. Kann ich weiterlesen?
Ja.
Im Bereich der Gesellschaft gilt das Prinzip kollektiver Sicherheit, wie es Baha'u'llah verkündet, vergleiche Ehrenlese 117 und Shoghi ausgeführt hat, vergleicht die Weltordnung Baha'u'llahs keineswegs davon aus, dass die Anwendung von Gewalt abgeschafft wird. Vielmehr führt dieses Prinzip zu einem System, in dem die Gewalt zur Dienerin der Gerechtigkeit gemacht, in Anführungszeichen, und die Existenz einer internationalen Friedensstreitmacht vorgesehen ist, welche die organische Einheit des ganzen Gemeinwesens sichert. In der Tafel Bisharat gibt Baha'u'llah der Hoffnung Ausdruck, dass die Träger der Macht Gottes auf der ganzen Welt Kriegswaffen in Werkzeuge des Aufbaus verwandeln und Kampf und Streit aus der Menschenmitte verbannen. In der gleichen Tafel betont Baha'u'llah die Bedeutung der Freundschaft mit den Gläubigen aller Religionen, wo er erklärt, dass das Gesetz des Heiligen Krieges aus dem Buche getilgt ist.
Ja, es gibt noch zwei und ich denke, es ist vielleicht sinnvoll, die Erläuterungen ruhig alle zu lesen, sonst verzetteln wir uns vielleicht gleich.
Zu 74 und 75, ja. Zu 174. Und es ist euch erlaubt, euch in Seide zu kleiden. Nach islamischem Recht ist es dem Mann generell verboten, Seide zu tragen, außer zur Zeit des Heiligen Krieges. Dieses Verbot, das nicht auf dem Koran fußt, hat der Bab aufgehoben. Um 175. Hat euch der Herr von den Beschränkungen befreit, die vormals für Kleidung und den Schnitt des Bartes galten? Viele Regeln zur Kleidung hatten ihren Ursprung in den Gesetzen und den Überlieferungen, überlieferten Ordnungen und Bräuchen der Religionen. Zum Beispiel legte sich die schiitische Geistlichkeit eine besondere Art von Kopfbedeckung und Gewandung zu. Zeitweise verbot sie den Menschen, europäische Kleidung zu tragen. In dem Bestreben, der Gepflogenheit des Propheten zu folgen, führte die muslimische Praxis auch eine Reihe von Beschränkungen zum Schnitt und zur Länge des Bartes ein. Baha'u'llah beseitigte diese Beschränkungen bei der Kleidung und der Barttracht. Er überlässt solche Dinge dem Ermessen des Einzelnen und fordert die Gläubigen gleichzeitig auf, die Grenzen des Schicklichen nicht zu überschreiten und in allem, was die Kleidung betrifft, das rechte Maß zu halten.
Das waren alle, oder?
Ja, das war alles.
Ja, also ich meine, das meiste haben wir schon gehört. Die Abschaffung des Heiligen Krieges, wisst ihr, sage ich ja immer wieder, gilt als eines der drei Grundprinzipien dieser Sendung. Und danach strukturiert sich ja auch der ganze Kitab das, wie ihr wisst. Immer der Kategorie von einer dieser Kernaussagen ist eine Klasse an Absätzen immer zugehörig. Ja, durch die Führung Baha'u'llahs war es dann halt auch so, dass die Gemeinschaft der Babi in Bagdad die militanten Züge, habe ich auch schon auch erzählt, die kam ja damals aus dem Islam in die neue Sendung. Das wurde dann alles aufgegeben. Eine neue, vollkommene moralische Wandlung wurde erfahren. Eine neue Kultur hatte sich etabliert. Bis dahin hatten ja die Babi ja geglaubt, dass man irgendwie, also die also noch aus dem islamischen Kontext kam, dass man in einer apokalyptischen Endschlacht ja sozusagen die Sache der Wahrheit siegreich machen würde. Baha'u'llah veränderte eben diese Gesinnung und unter anderem durch die verborgenen Worte und durch sein Wirken generell, dass halt eben tatsächlich diese transformative Wandlung der Herzen, der Gesinnung, der Gedanken, der Handlungen eben tatsächlich diesen Endsieg für die Wahrheit erringen wird. Und in diesem Zusammenhang definierte Baha'u'llah dann das Konzept von Hilfe für Gott. Das kommt häufig in den Schriften vor, völlig neu. Hilfe für Gott, das ist dieses islamische Nusrat. Und Nusrat ist also, bedeutet eigentlich im koranischen Kontext, das kommt im Koran häufiger vor, ist sozusagen, dass man für Gott kämpft. Ja, das heißt, du hilfst Gott, indem du seine Sache beistehst, ja, seine Religion siegreich machst. Dieses Wort Nusrat, oder es gibt Absätze, da kommt dieses Wort Hilfe für Gott immer wieder vor, auch beim Ruhlkurs häufig als Zitat einfach so rausgerissen und reingetan und immer im Kontext von der Lehrarbeit, richtigerweise, aber was halt interessant ist, halt einfach nur, dass man den Kontext, dass der Kontext wirklich weiterreicht. Baha'u'llah sagt ja nicht nur, dass du, wenn du ein Helfer für Gott sein willst, dass du seine Sache lehren sollst, sondern es ist zugleich, also natürlich, es ist das, aber es reicht noch weiter. Es ist eine Veränderung von dem, wie zuvor eben diese Hilfe für Gott verstanden worden war. Das war bis dahin immer ein Krieg, es war der Dschihad oder sowas, aber durch Baha'u'llah wird es dann sozusagen die Lehrarbeit, die Verbreitung des Glaubens, die Erbauung des Bewusstseins, der Dienst an der Menschheit. Insbesondere also im Kontext des Islams und aufgrund eben der militärischen Auseinandersetzungen der frühen Babi bei diesen drei Erhebungen gegen die persische Regierung, war natürlich eine Not, was sagt man, Notfall und war Selbstverteidigung, was ist uns alles bewusst. Aber danach wurde eben die Hilfe für Gott als physischer Kampf gegen eben diejenigen Mächte verstanden, die sich dem Willen Gottes entgegensetzten. So verstanden es die Babi. Seine Heiligkeit Baha'u'llah lehrte dann nun im Zuge des Grundprinzips von der Abschaffung des Schwertes, dass die Hilfe für Gott im Dienst an seiner Sache, dem Lehren seines Glaubens, der Darlegung von Beweisen, der Liebe zur Menschheit und in der Widerspiegelung von himmlischen Charaktereigenschaften liegt. Also es gibt sehr viele Zitate, wo das aufgegriffen wird, aber unter anderem in der Ehrenlese, wo es heißt, wer sich an diesem Tage erhebt, um unserer Sache zu helfen und die Herrscharen einer rühmlichen Wesensart und eines aufrechten Verhaltens zu seiner Hilfe herbeiruft, wird mit dieser Tat sicherlich die ganze Welt beeinflussen. Ja, und man sollte sich auch dabei vor Augen führen, dass eben die Hilfe vor Gott früher halt, wie gesagt, so eben diese kriegerischen Auseinandersetzungen waren. Im Islam ist das Gesetz des Heiligen Krieges im Namen Gottes verankert. Abdu'l-Bahá, wisst ihr natürlich, erklärte unter anderem in den beantworteten Fragen, aber auch an anderer Stelle, den Umstand, der dieses Gesetz zu jener Zeit erforderlich machte und den Kontext, in dem dies auch zu verstehen ist. Und das ist halt unter anderem auch damals. Ja, also das ist jetzt ein Thema für sich und wir haben auch schon darüber geredet, aber dass man da tatsächlich nicht diesen, wie sagt man, philosophisch gesprochen, Reduktionismus betreiben darf, dass wir sozusagen nach Maßstäben von heute versuchen, eine frühere Zeit zu bewerten. Wir können nicht die Moral von früher mit Maßstäben von heute messen und genauso eben nicht, wie wir genauso eben auch nicht die Wissenschaft von früher mit der Wissenschaft von heute kleinreden würden, sondern wir würden verstehen, dass es einen Zeithorizont hatte, dem Horizont des Denkens der Menschen geschuldet war und nur so eben auch in diesem Licht auch zu betrachten ist. Und Abdu'l-Bahá sagt ganz klar, also, dass es damals natürlich auch keine Institutionen gab, die gab es ja damals in der Bahá'í-Zeit auch nicht, also sagen wir es allgemein. Es gab keine Institutionen, die natürlich die Rechte einer Minderheit geschützt hätten. So war Mohammed also eben nicht nur auch ein Prophet, also ein geistiger Wegweiser, sondern er hatte auch gesellschaftliche, soziale Obliegenheiten inne, weil er ja von Mekka nach Medina ausgezogen war, um eben ein Repräsentant der dortigen Gesellschaft dann zu werden. Ja? Und dementsprechend war es auch notwendig, Gesetze zu erlassen, die eben eine Minderheit gegenüber Übergriffen einer Mehrheit geschützt hätten. Und in diesem Lichte war das zu betrachten. Wenn wir jetzt aber den Islam zu einer ewigen Religion machen wollen, und das ist da, wo dann ein Moslem dann auch Probleme hat, weil er muss einen koranischen Ping-Pong machen, kann er dann mal einen Friedensvers droppen, kann man genauso zurückschmettern, einen Vers, der eben zu Krieg aufruft. Das ist, weil dann die Verse kein Verfallsdatum mehr haben. Das ist das Problem des Koran oder auch der Bibel. Du kannst ja da nicht eine Self-Service-Religion draus machen. Das nehme ich weg, da schaue ich mal nicht hin, aber diese Verse, die finde ich dann gut und dann gehe ich mit denen eben hausieren. Das geht nicht. Das Buch ist entweder holistisch eins, dann gibt es also auch kein Verfallsdatum, dass diese Verse nur bis zu diesem Datum umsetzbar waren und danach nicht. Oder aber du musst halt verstehen, dass Religion insgesamt ein progressiver Akt von Gott ist und dementsprechend wird seine eigene Religion reformiert durch eine neue Religion, ja? Da musst du auch gar nicht das irgendwie biegen und drehen und irgendwie versuchen, die Gesellschaft zu adaptieren und dich dann irgendwie da noch eine christliche Partei nennen oder so, die das Christentum modern machen will. Die neue Religion ist dann schon die Reform des Vorangegangenen, wie von Gott dann so herabgesandt und geschickt. Man sollte sich also vor Augen führen, dass Moses zu einem Volke kam, das bereits wie Noah, Abraham und Josef zum Beispiel kannte. Jesus erschien unter Menschen, die bereits an Moses und sein Gesetz glaubten. Der Prophet Mohammed erschien unter einem Volke, dem die religiöse Grundlage, wie sie eben Moses, Christus und andere Propheten legten, fehlte. Und dementsprechend ist also die Gesetzgebung von Mohammed ähnlicher an das Alte Testament orientiert und zum Beispiel die ganze Sendung des Bab ein bisschen mehr an das Wirken von Jesus orientiert. Ja? Und es gibt auch ganz klare Parallelen. Zum Beispiel Mohammeds Sendung ging lang, die von Moses ging lang. Jesus' Sendung war kurz, die vom Bab war kurz, Jesus wurde Märtyrer, der Bab wurde Märtyrer, Jesus kam als Messiasgestalt zu einem Volk, das auf ihn gewartet hat, der Bab genauso zu einer eschatologischen Endzeiterwartung unter Menschen. Mohammed selber und Moses hatten diesen Anspruch gar nicht. Moses war ein Staatsmann, Mohammed war Staatsmann, der Bab nicht, hatte er einen geistigen Feldzug für die Menschheit vorgesehen, Jesus genauso. Beide hatten zwar Gesetze erwähnt, aber die hatten mehr einen spirituellen Charakter und waren halt eben nur aufgrund der kurzen Sendung auch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Hingegen Mohammed und Moses legten beide sehr lange, wegen ihrer langen Sendung, auch Gesetze für die Gesellschaft dar. Und dementsprechend, diese Parallelen sind halt unverkennbar, ja, zwischen Jesus und Baab, Mohammed und Moses. Das heißt, das, was Jesus für Moses war, war der Baab für den Islam. Und tatsächlich gibt es diese beiden Parallelen in der Gesetzgebung des Alten Testaments und Mohammeds, weil sie zu einem Volk kommen, das noch keine religiöse Vorbildung hat. Hingegen kommt Jesus zu einem Volk, das schon eine religiöse Vorbildung durch Moses hat und Baab kommt eben in eine Gesellschaft, die den Islam schon kennt. Ja. So, das soweit dazu, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema von dem Absatz. In den vergangenen Zeitaltern, noch aufgrund der sozialgesellschaftlichen Bedingungen und der mangelnden geistigen Reife der Menschen, war es notwendig, sich zum Selbstschutz auch zu bewaffnen. Der Bab verbot das in Bayern, seinen Anhängern eben Waffen zu tragen, es sei denn unter bestimmten Umständen, die dies unvermeidlich machen würden, und untersagte ihnen, und das ist ganz wichtig, der Bab untersagte, und ich weiß nicht, warum das jetzt nicht in der Erläuterung nicht vorkam, der Bab untersagte den Gläubigen in Bayern, dass sie Schrecken oder Angst verursachen dürfen in den Herzen ihrer Mitmenschen. Das heißt, ein Babi durfte einen anderen Menschen gar nicht erschrecken oder geschweige denn bedrohen, irgendwie anders ihm Angst machen. Das ist völlig verboten in der Ethik des Bab, bei Baha'u'llah aufgegriffen. Ja? Das heißt, irgendwie so Drohungen, Angst machen, einschüchtern, das ist alles verboten im Bahá'í-Glauben, ja? In der Haltung eines Gläubigen. Und der Bab, warum war das so? Warum betone ich das jetzt mit so einem? Und ich werde immer lauter, merkt ihr, der Kiomeister, er muss extra noch seine Volumen runterschrauben auf seinem Laptop. Aber warum? Weil das so ein Paradigmenwechsel ist. Und zwar, es gibt einen Vers im Koran, in der Sure Mohammed, da heißt es, scharf gut zuhören, Obacht, da heißt es, wenn die heiligen Monate vergangen sind, also die Zeit, wo halt eben keine Kriege sein sollen, kein Dschihad und so weiter, dann soll man Angst und Schrecken in die Herzen der Ungläubigen werfen. So nur in Klammern sagen. Das kommt nicht von, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, aber es kommt nicht von irgendwoher, dass halt heutzutage der fundamentalistische Islam, der politische Islam durch diese ganzen Terrorakte und so weiter auf sich aufmerksam macht, weil das eben diese Umsetzung ist von diesem Prinzip, du sollst Angst und Schrecken in die Herzen der Menschen werfen. Angst und Schrecken in die Herzen derjenigen, die nicht an die Wahrheit glauben. In dieser Sinnlogik hebt der Bab eben das auf. Er sagt, es ist verboten für ein Babi und er ist vor Gott verworfen, wenn er die Ursache für Angst und Schrecken für seine Mitmenschen wird. Ja? Und das heißt also, auch wenn er dann sagte, unter Umständen kann man Waffen bei sich tragen, hebelt er das selber damit aus, indem er ja eigentlich sagt, du sollst nicht die Ursache für Angst für deine Mitmenschen werden. Ja? Und gab es beim Bab Bedingungen, die einen möglichen Verteidigungskrieg erlaubten, wie in Sheikh Tabarsi, Zanjan und Neiris, wo die Babi dann ihren Heldenmut mit dem Märtyrertod krönten, verbot Bahá'u'lláh in seiner Sendung nunmehr jedwede Form von Kampf und den Gebrauch von Waffen vollends. So dürfen gewaltsame Angriffe, die sich gezielt gegen die Gläubigen aufgrund ihres Glaubens richten, niemals mit Gegenangriffen beantwortet werden. Auch nicht zum Zwecke der Verteidigung. Jetzt haben wir gerade, ich sage das extra, weil wir jetzt gerade in der Erläuterung gehört haben, man darf sich verteidigen, wenn man in Gefahr ist und es keine Staatsmechanismen gibt, die den Menschen schützen oder dergleichen, wo, sagen wir mal so, jetzt Anarchie sein würde oder so, hat ein Bahai, weil wir auch nicht an Pazifismus glauben, das Recht, sich selbst zu verteidigen. Also er darf gegenüber sich selbst auch gerecht sein, ja. Aber sobald es um die Motivation geht, dass man als Bahai zum Gegenstand von Verfolgung wird, darf ein Bahai sich nicht gar nicht verteidigen, ja. Dann ist es ein Prestige und eine Ehre tatsächlich für den Glauben zu leiden oder sogar auch tatsächlich ein Leben mit dem Märtyrertod zu krönen. In dem anderen Fall, wo ich da sagte, wo wir aber auch tatsächlich auch den Pazifismus nicht gutheißen, ist, weil eine Gesellschaft, die ja auf Gerechtigkeit bauen soll, braucht natürlich eine Weltexekutive, braucht natürlich eine Staatspolizei, braucht ihr etwas, was Ordnung gewährleisten kann, sei es auch nur in beamtentechnischer Kapazität. Das gibt es im Bahá'í-Glauben, ja? Weil natürlich, so wie der Ketabach das ein Idealmaß der Gesellschaft ja moralisch festlegt, und natürlich alle Menschen dann irgendwann so vergeistigt sind, dass viele Dinge, die wir jetzt kennen, einfach auch in einer späteren Welt gar nicht mehr existieren werden, ist es ja so, dass der, genauso wie der Ketabach, dass das Ideal einer menschlichen Entwicklung nennt, auch das andere Pendant, die Nicht-Entfaltung von geistigen Idealen ja abdecken muss. Sonst wäre ja die Gesetzgebung ja löchrig. Es muss ja genauso, wie es den besten Case vorgibt, ja auch den anderen Case, wenn man das Potenzial nicht ausgeschöpft hat, ja auch abdecken, in dem Sinne, dass halt das Wohl anderer Menschen gewährleistet ist. Und weil ja letzten Endes der Mensch den freien Willen hat, kann es immer sein, dass unter so und so vielen Menschen, die danach streben, nach diesem geistigen Ideal Anteil zu nehmen, es Menschen gibt, die die Ursache sind dafür, dass die Entwicklung eines Einzelnen beeinträchtigt werden würde. Und dieses Vorrecht des Einzelnen, sein Recht eben auf diese Entfaltung seiner Möglichkeiten und dergleichen gilt es dann eben zu verteidigen von den Institutionen. Bevor wir weitermachen, Shahab, bitte.
Ich habe zwei Fragen. Einmal, ich höre immer wieder von Muslimen, dass sie sagen, dass das mit diesem Heiligen Krieg und so weiter und Dschihad nicht
mit Gewalt quasi übersetzt wird, sondern eher so als inneren Kampf und inneres Bestreben quasi nach Vollkommenheit. Was denkst du darüber oder was sagst du dazu? Und das Zweite ist, es ist vielleicht ein bisschen Verschwörungstheorie, aber das, was du zitiert hast aus dem Koran, ist aus der Sure 9. Ich habe es gerade kurz geguckt, Sure 9, Vers 5. Und Sure 9 ist ja die einzige Sure, die nicht mit Bismillah
Ja,
ar-Rahman ar-Rahim
die Reue
anfängt.
heißt das, die Tobe und
Bitte?
Bitte.
Genau, die Reue. Und auch, ja, weil es immer diese Zahlensymbolik mit 9 und 5 und so, hat das irgendeinen Bezug oder ist das einfach random?
Doch, darüber hatten wir schon mal gesprochen. Also die Zahl 9, also dass diese Sure als einzige keine Bismillahirrahmanirrahim hat, ist ja, weil ich ja gesagt hatte, jede Sure wird ja sozusagen im Koran der Manifestation Gottes, der universalen Manifestation zugesprochen oder gewidmet. Und die Sure 9 braucht kein Bismillahirrahmanirrahim, weil die Zahl 9 ist schon der Name Gottes. Im Namen Gottes erinnert ja jede Sure des Koran. Aber die 9. Sure ist vom Zahlenwert der Name Gottes. Und deswegen braucht es kein Bismillah mehr. Dieser Vers, den gibt es unter anderem in der Sure Tobe, wie du gesagt hast, der kommt auch einmal vor in der 47. Sure des Koran, bei Sure Muhammad und auch an anderen Stellen in der Sure Maide. Jetzt nicht immer mit diesem Wortlaut, aber es gibt halt Verse, die so etwas halt andeuten, oder was das andeuten, sogar ganz klar festlegen, auf welche Art und Weise mit den Ungläubigen verfahren werden muss. Ja, also auch manchmal dann auch tatsächlich für heutige Maßstäbe wird es dann halt so auch ein bisschen. Es erscheint uns das vielleicht ein bisschen brutaler auch sogar, wenn wir das lesen würden, ohne Kontext. Wir natürlich wissen, es hat seinen historischen Kontext und es muss alles in der historischen, in der Historizität natürlich eingeordnet werden. Dann zu deiner anderen Frage, dass der Dschihad eben so ein innerer Kampf ist. Ja, ist so und trotzdem, ja, auch zu dem, was ich zuvor gesagt habe. Es gibt einen Dschihad-e Kabir sozusagen, was dieser große Dschihad ist, das ist der Kampf gegen das eigene Ego und das haben die Mystiker sehr stark aus dem Koran herausgearbeitet. Wie Rumi und andere. Aber dann gibt es natürlich de facto wirklich einen offensichtlichen Dschihad, der ja sich auch so in der Zeit von Muhammad selber zugetragen hat. Die Muslime selber haben ja Mekka dann erobert und haben sich zunächst einmal auch gegen die Götzendiener und dergleichen auch verteidigt, haben auch sozusagen Konfl also sag mal, Spannungen mit militärischen Spannungen mit den Juden ausgetragen und dergleichen. Und das gab es schon. Und der ganze Feldzug später auch dann von im Kalifat, um halt den Islam halt eben weiterzuführen in der Welt, geht ja auf diesen Vers mit Nusrat, Nusratullah zurück. Die Hilfe für Gott, die der Koran, das ist wiederum ein anderes Konzept, häufig im Koran vorkommt, wie ich schon gesagt habe, wird dann auch mit der Expansion des Koran gleichgesetzt und spezifisch eben mit Krieg für den Islam. Es gibt auch Verse im Koran, die sagen, du sollst Lehrarbeit machen. Das Interessante ist aber, dass die Lehrarbeit im Koran so beschrieben wird. Also so ein Wort, das in so einem Bereich Jargon gar nicht finden. Da heißt es, diese Dawa, wie die Muslime das nennen, diese Lehrarbeit, wird beschrieben, streite mit deinen Nächsten auf die beste Art und Weise. Das heißt, die Lehrarbeit ist auch eine Sache von debattieren. Es ist Wortstreit führen. Lehrarbeit bedeutet, du sollst den anderen dann mit Argumenten dann halt auch dann irgendwann so totknüppeln und so weiter. Also nicht was ist raus, sondern du musst ihn halt einfach überzeugen. Und deswegen, wenn du die ganzen Social Media Sachen siehst, wo so die ganzen medialen Imame und so aktiv sind, in Amerika, England, die haben ja voll die große Szene. Aber auch in Deutschland. Dann siehst du die Art und Weise, das ist natürlich nicht so eine Art und Weise, wie halt ein Bahai über den Glauben sprechen würde online oder so, oder generell im generellen Gespräch mit Leuten. Das ist halt eine Art von halt Superiorität, die sich dann halt eben so ausdrücken muss. Das gab es in der islamischen Geschichte schon, das nennt sich Mobahele. Mobahele ist sozusagen, dass am Anfang es auch so war, dass so Juden oder Christen Leute geholt haben und die Muslime ihre Leute und die standen sich dann gegenüber und die haben sich dann gegenseitig sozusagen den Fluch Gottes herabgewünscht und die Person, die dann halt eben dann was Schlechtes widerfahren ist oder dergleichen, der war dann halt einfach im Unrecht, ja, im Laufe der Zeit dann. Solche Sachen. Baha'u'llah, die Konzepte, das Wort Nusrat, Mobahele, dieses gegenseitig sich so versuchen, so Gottes Fluch auf sich zu beschwören, die hat er benutzt. Er hat auch ein Tablett, das heißt Lohe Mobahele, und da fordert er Misa Yahya heraus auch und dergleichen. Aber sie haben einen anderen Kontext. Das sind Begriffe wie Kreuzzug, die Schurefendi benutzt. So Begriffe, die mit einer neuen Bedeutung versehen werden, beseelt werden. Und hier zum Beispiel bei Nusrat, er benutzt dieses islamische Wort, das verstanden wurde, wir müssen Gott helfen. Das bedeutet, alle, die nicht an Gott glauben, die müssen wir irgendwie dann niedermähen. Aber halt Baha'u'llah dann tatsächlich, oder in Schranken weisen, Baha'u'llah benutzt dieses Wort und ändert die Bedeutung. Ja? Oder beendet den Sinn, der damals damit vermittelt wird. Ja, und so ist es auch mit dem Dschihad und anderen Dingen. Ja, es gibt natürlich einen geistigen Kampf gegen dich selbst, der ist auch Teil der islamischen Mystik, aber wir können uns auch nicht das. Wir können das nicht irgendwie, wir können keinen Tarauf machen, dann mit unseren Mitmenschen einfach sagen, nein, nein, so diese Geschichte, die es gegeben hat, diese ganze Sache, dass halt der Islam irgendwie so fehlinterpretiert wird oder dergleichen, das würde nicht irgendwie einen Nährboden im Koran haben. Den hat es schon auf jeden Fall Schab, und es wäre sonst ein bisschen auch naiv, wenn man das halt dann halt so abtun wollen würde, ja. Also das ist nicht der Weg. Wenn man den Islam verteidigen will, dann gibt es andere Argumente dafür. Aber es ist ja klar, dass der Islam ja abgelöst ist, weil er auch einfach heute nicht mehr tragbar ist. Das ist ja ganz klar. Deswegen ist ja eine neue Offenbarung gekommen. Ja? Und deswegen müssen wir von dieser Haltung wegkommen, dass wir immer so sagen, alle Religionen machen alles dasselbe und egal was du machst, du kannst Christ sein, Moslem sein, Bahai sein, musst du gar nicht werden. Lass uns einfach zusammenkommen, ein bisschen Lieder zusammen singen. Das ist halt auch nicht wirklich, das ist ja nicht die Substanz der Bahai-Sache. Bahá'u'lláh ist ja ganz klar in seinem Anspruch. Lesen wir hier ganz klar. Er sagt ja die Sachen ja ganz klar und er nennt ja auch Sachen, die jetzt anders sind als früher. Ja, was, warum denn? Warum bringt er denn dieses Gebot, dass es jetzt zum Beispiel jetzt nur auf diesen Absatz bezogen, dass es jetzt verboten ist, Waffen zu tragen? Damit du Bahai wirst, weil du erkennst, in den früheren Sendungen gab es darauf kein Verbot, aber wir können damit nicht mehr leben. Und das wollen wir jetzt ändern. Und so ist eben tatsächlich, dass jetzt die neue Sendung einfach ein Plädoyer ist, dass man sich auch neu orientiert. So einfach. Ja, das heißt im Endeffekt, weil wir jetzt auch langsam zum Ende kommen. Ja, in der Tat, das ist halt sehr wichtig, wird die Menschheit nicht konstruktiv über den Frieden sprechen können, solange sich die Länder auf die Rüstungsindustrie als einen bedeutsamen Faktor der Wirtschaft stützen. Das sagte Bahá'u'lláh auch schon sehr deutlich. Ja? Wir können gar nicht über Frieden reden, solange Waffen produziert werden. Ja? Und der Bahá'í-Glaube darf also trotzdem nicht mit Pazifismus verwechselt werden, denn zum Schutze der kollektiven Sicherheit wird eine bewaffnete Exekutive für die Welt, genauso wie es ein Parlament für die Welt gibt, notwendig sein. Was seine Heiligkeit Bahá'u'lláh, der Meister und auch der geliebte Hüter, beschreiben, ist also ein gradueller Prozess, in dem die Länder zunächst die Rüstung drastisch reduzieren und ein allgemeingültiges System kollektiver Sicherheit errichten müssen, das ist mit so einem Weltfriedensvertrag oder so, das den Schutz aller Länder auf der Welt gewährleistet und hernach eben die Schaffung einer Weltföderation oder eines Weltstaates herbeiführt, wo es dann auch gar keine Kriege mehr geben kann, weil wir doch ein Staat sind dann. Unter solch einer idealen globalen Institution wäre dann Armee, Rüstung kein obsoletes Mittel der Machtausübung, sondern vielmehr ein Werkzeug, das im Prinzip der universalen Gerechtigkeit dienen sollte. Und obgleich Bahá'u'lláh in seinen Schriften sogar an einer Stelle betont, dass es ehrenwerter sei, getötet zu werden, als jemand anderen zu töten, das ist aus dem Tablet an-Nasreddin Schah, sind die Bahá'í frei im Falle der Abwesenheit einer staatlichen Autorität, sich selbst zu verteidigen. Es ist dann die Wahl des einzelnen Bahá'í. Der Einzelne, je nach seiner geistigen Entwicklung, kann das dann mit seinem Gewissen vereinbaren. Er darf sich verteidigen. Nichtsdestotrotz sagte Bahá'u'lláh, es ist ehrenwerter vor Gott zu sterben, als jemanden zu töten. Sogar in Selbstverteidigung. Das heißt also, das ist dann jetzt dieses Level an moralischem Spektrum, das der Einzelne abdecken kann, wie es seiner Gewissenspflicht entspricht. Abdu'l-Bahá sagte zum Beispiel in beantwortete Fragen, und er verwies dabei auf den Vater von Shuri Effendi, der auch da anwesend war, als dann dieses Gespräch geschehen ist. Er sagte, wenn jemand mich angreifen sollte, würde ich mich gar nicht verteidigen, sagt er. Ja, denn Leid auf sich zu nehmen und geduldig zu sein in dem Vertrauen auf Gott und dergleichen sei eben ein Vorrecht, sei eben Tau für die Seele. Aber dann sagt er, wenn jemand jetzt zum Beispiel Misa Hadi angreifen würde, das war der Vater von Shoghri Effendi, dann sagt er, würde ich wie ein Löwe ihn mit meinem Leben verteidigen. Das heißt, das sind diese beiden moralischen Instanzen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Zur Selbstverteidigung ist eine Sache. Zur Verteidigung eines anderen ist eine andere Geschichte. Ein Bahai muss nachsichtig mit jedem sein, der einem Schlechtes sagt, schlecht mit einem redet, einen Schlechtes will. Aber wenn es darum geht, dass ein anderer in unserer Gesellschaft schlecht behandelt wird, und das ist ja leider das Traurige, wir sind immer sehr gut, jemandem Paroli zu bieten, wenn es um uns geht, aber sehr schlecht, wenn es darum geht, jemand anderen zu verteidigen. Dann sagen wir auch immer so, weil wir es einfach nicht geschafft haben, weil wir nicht so viel Rückgrat hatten, tun wir dann einfach so, ja, für die Atmosphäre dachten wir es einfach besser zu schweigen. Aber sehr häufig passiert es, dass irgendwelche Leute gekränkt werden, schlecht mit ihnen geredet wird, auch vielleicht an den Community-Sachen und so, Gott bewahre, und dann sagt keiner was. Nein, da muss der Einzelne sich hervortun und seinen schützenden Schatten auf die Person werfen, die zum Gegenstand der, ja, unfältigen Sprache oder dergleichen gemacht wurde oder so, oder dessen Gefühle verletzt worden sind. Und dann muss der Einzelne sich erheben und den zu verteidigen. Und das sagt Abdu'l-Bahá. Das ist also sehr, sehr wichtig. Bevor wir also hier über Pazifismus und Selbstverteidigung reden und alles, das Allerwichtigste ist, wenn es um dich geht, sagt Abdu'l-Bahá, ist natürlich Nachsicht besser. Wenn es um den Schutz einer anderen Person geht, musst du, das ist deine Pflicht als Mensch, musst du ihn verteidigen, ja? Und Ferner legt Baha'u'llah in diesem Absatz auch der Mündigkeit der Menschheit entsprechend fest, dass es dem Einzelnen fest freisteht, selbst über seine äußerliche Erscheinung, den Schnitt des Bartes und seine Kleidung zu bestimmen. Im Islam galt also das Tragen von Seide als ein Verbot. In dieser Sendung ist das kein Verbot mehr. Ihr wisst, im Islam darf man das nicht. Ja? Im Islam darf man auch keine Goldketten tragen oder dergleichen. All das hat jetzt zum Beispiel Baha'u'llah abgeschafft. Und man muss im Islam zum Beispiel auch einen gewissen, als Mann, so eine gewisse Form Bart haben. Ja. Sei jetzt dahingestellt, ob das jetzt gepflegt oder nicht gepflegt aussehen würde oder dergleichen. Aber im Endeffekt, Baha'u'llah meint das hier damit. Er meint also, weil zum Beispiel auch die Kleidung. Im Islam ging man davon aus, bestimmte Kleidung sind einfach nicht entsprechend. Und wenn man sich der Sunna entsprechend dann, wie der Prophet Mohammed kleidet oder auch so aussieht wie der Prophet, deswegen auch das mit dem Bart und so, dann wäre das ein Akt von Frömmigkeit und Religiosität oder dergleichen. Und Baha'u'llah und auch Abdu'l-Bahá und Shoghr Effendi machten damit immer wieder klar, das ist ein ganz klaren Bruch. Du wirst nicht heiliger durch äußere Formen. Du wirst nicht zu Mohammed, wenn du dich anziehst wie Mohammed. Vor allem, wenn er doch heute gelebt hätte, hätte er auch anders ausgesehen. Wieso verstehen wir diesen Zeitkontext nicht? Das ist so wie Shoghr Effendi, hat er mit Absicht Anzüge getragen, damit erstens die Leute nicht sagen, er ist wie Abdu'l-Bahá und zweitens, damit die Leute nicht denken, um Abdu'l-Bahá zu sein, muss man aussehen wie Abdu'l-Bahá. Hat deswegen gar keinen Bart getragen und einen Anzug getragen und nicht dieses orientalische Gewand. Er will damit ganz klar machen, du wirst nicht wie Abdu'l-Bahá, wenn du aussiehst wie Abdu'l-Bahá. Das ist eine Haltung in deinem Innern. Und deswegen hier zum einen ist das das Prinzip der Mündigkeit, zum einen ist dieses Blinde einfach, dass wir versuchen, irgendwas nachzueifern, was wir dann gar nicht sind. Das hebt Baha'u'llah auf, diese äußere Form. Und darüber hinaus ist man also auch entsprechend dann aufgerufen, das selbst nach seinem Empfinden zu erwägen. Es gibt natürlich ein moralisches Mindestmaß, das er ja hier auch nennt und an anderer Stelle im Kitabah das ja auch, wegen dem Haarschnitt oder dergleichen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt geht es darum, dass du halt einfach selbstmündig bist. Warum denn? Ganze Baha'i-Offenbarungs Plädoyer für Reife der Menschheit. Ja, natürlich musst du selber entscheiden, wie du so ausschaust, dass andere an dir keinen Anstoß nehmen und du deiner Würde als Geschöpf entsprechend auch irgendwo in Erscheinung trittst, ja? Das soll jetzt nicht heißen, dass Leute, die jetzt einen verschlossenen Geist haben für einen bestimmten Trend oder für eine bestimmte Art Fashion oder so, dass sie gerechtfertigt sind, an uns zu sagen, hey, wieso siehst du jetzt so extravagant aus? Das nein. Das ist ja dieses Konzept der Vielfalt, das wir fördern müssen. Aber da hat doch keiner natürlich eine Instanz auch zu sagen, so dass, nein, nein, ein Bahai muss immer so aussehen. Er hat immer so ein Hemd an, zugeknüpft und so weiter und hat auch dann die gleiche Frisur. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, aber das ist die selbstbestimmte Autonomie des Menschen. Das ist halt interessant. Und seine Gewissenspflicht und natürlich die moralische Devise ist einfach, du sollst nichts tun, was andere an dir Anstoß nehmen lassen würde. Und das ist ja nicht nur mit der äußeren Form von Bart und Kleidung, das ist auch dieses, dass du zum Beispiel dich waschen sollst. Hat man schon besprochen. Kam mir die Frage. Dass du sauber sein sollst, Parfüm tragen sollst. Alles, was einen Grund für dich darstellen würde, dass du dich selbst von dir selbst abgestoßen bist oder andere an dir Anstoß nehmen, sollst du vermeiden. Warum? Weil es deine Stufe als Mensch, der du erschaffen bist, um ein Abbild der Vollkommenheit zu sein, nicht entsprechen würde. In diesem Absatz des Kitab das bestätigt dann Baha'u'llah diese Verordnung und überlässt es eben dem Selbstbestimmungsrecht des Gläubigen, über sein Äußeres zu verfügen. Das betrifft ja auch die Frau. Die muss ja auch kein Kopftuch mehr tragen. Das steckt ja auch hier drinne. Im Islam ist das so, die Frau ist doch entmündigt, wenn sie doch gezwungen wird vom Mann, das zu tragen, ja? Das ist natürlich ein Gebot im Islam. Aber es war ja dazu gedacht, eine Art Rang der Frau zu geben und wurde ja dann irgendwann zu einem als Machtmittel missbraucht, um damit die Frau im Endeffekt klein zu halten. Und deswegen kamen ja immer größere Ergänzungen hinzu, bis einfach die Frau gar nicht mehr mit Gesicht wahrgenommen wird, ja? Was heißt es denn? Später kamen ja noch Sachen hinzu, die Frau soll ja nicht mehr reden. Und irgendwann im Iran hatte man noch gesagt, also früher im 19. Jahrhundert, die Frau sollte gar nicht mehr reden mit den Männern. Es war so wirklich revolutionär, was Taher sich überhaupt erlaubt hat, hinter einem Vorhang trotzdem zu sprechen. Oder aber die Frau sollte halt zum Beispiel jetzt dann irgendwann dann in dem 20. Jahrhundert oder so weiter, sollte dann Finger in ihren Mund machen, damit ihre Stimme verstellt, damit wenn die Frau mit dem Mann redet, ist ja im Endeffekt gar nicht die echte Stimme der Frau. So seicht. So oberflächlich, so primitiv das Verständnis. Also nur damit die Frau sozusagen nicht mit ihrer wahren Stimme spricht, sondern mit einer verstellten Stimme sprechen. Aber das entspricht doch dann irgendwann dem Geist doch gar nicht mehr von dem Gebot von Mohammed mit der Verschleierung. Und dementsprechend natürlich in dieser Sendung diese Dinge alle abgeschafft, weil es natürlich darum geht, dass der Mensch der Reife entsprechend nun selber Wege ersinnen soll, die ihn eben auf eine noble Art und Weise in Erscheinung treten lassen, in Gegenwart seiner Mitgläubigen, ja. Und damit einhergehend ist natürlich ganz wichtig, dass wir betonen, die äußerliche Geschichte ist eine Sache. Was für Bahá'u'lláh wichtig ist, ist der innere Spirit. Dann trag halt Kopftuch. Aber wenn alles andere eng anliegt, dann erfüllt es doch auch seinen Zweck nicht. Und wir sehen doch diese ganzen, wie sagt man, diese Sachen sieht man doch auch tatsächlich hier in Deutschland und anderwo oder so, trägt man halt Kopftuch, aber es ist einfach nur noch Accessoire. Also es erfüllt den Zweck nicht. Verhalten und alles andere steht damit nicht überein. Und was für Bahá'u'lláh wichtig ist, ist, dass das Innere und das Äußere miteinander kohärent ist. Und es steht und fällt nicht mit dem Äußeren. Das Innere muss doch rein sein, dann wird die äußere Haltung und das äußere Erscheinungsbild sowieso so sein. Du kannst gar nicht ein Mensch sein, der aufreizend gekleidet ist, aber eine reine Gesinnung hat. Und genauso, aber umgekehrt ist es möglich. Du kannst einen gewissen Kleidungskodex haben, aber die innere Gesinnung stimmt nicht. Und dementsprechend ist für Bahá'u'lláh doch diese geistige Erbauung, das ist wichtig. Und deswegen hier der Appell von ihm, macht euch nicht zum Spielzeug der Unwissenden. Aber bestimme selbst mit deiner Gewissenspflicht, wie du glaubst, wie das deiner Stufe und auch dem, was rechtens ist, entsprechen würde. Das ist die Befreiung des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wirklich, ja? Ja, es galt für viele Muslime als Akt der Frömmigkeit, habe ich schon gesagt, bestimmte Art, Gewänder zu tragen und so weiter, die halt der Prophet schon trug, und Bahá'u'lláh hebt das alles auf und betont das Handeln und das Tun, das muss dem moralischen Lebenswandel der heiligen Gestalten entsprechen, und dementsprechend muss man diesem Beispiel nachkommen und nicht durch die Nachahmung von Erscheinungsformen. Interessant ist also, wie wir auch schon gesagt haben, das Beispiel von Shorif in diesem Zusammenhang, aber dadurch, dass seine Heiligkeit Bahá'u'lláh hier die Gläubigen von den Beschränkungen befreit, die nächst zum Islam ehemals auch in der Tora oder manchen buddhistischen Orden für die Kleidung oder den Schnitt des Bartes galten, das war nicht nur im Islam, und dabei zugleich verfügt, dass der Mensch sich nach der Maßgabe des rechten Verstandes orientieren solle, verweist er einmal mehr im Kitab Aqdas, wie gesagt, auf die übertragene Reife der Menschheit. Dabei, wie gesagt, mahnt er den Menschen, das edelste aller Geschöpfe, nicht zum Spielzeug der Unwissenden zu werden. Das bedeutet nicht zuletzt, dass der Mensch sich nicht nach gängigen Vorstellungen und Erwartungen der Zeit, Trends und solchen Sachen richten solle, sondern sich von seinem Common Sense unter der Vorgabe leiten lassen solle, ein solches Gebaren zutage treten zu lassen, das keine Abstoßung gegen sich selbst oder andere entstehen lässt. Und obgleich Bahá'u'lláh die Wahl der Kleidung dem Einzelnen, seinem rechten Verstand und dem Prinzip der Mäßigung anheimstellt, macht er zugleich am Ende des Abschnittes deutlich, dass das beste Gewand, das den Menschen ansteht, das Gewand eines schicklichen Verhaltens und rühmlichen Charakters sei. Und das bestätigt ja genau das, was ich gesagt habe, dass das Innere stimmen muss und das Äußere dann eine automatische Folge der inneren Haltung ist. Im letzten Satz dieses Abschnittes des Heiligsten Buches dann versichert Bahá'u'lláh dann bedeutungsschwer, dass jeder, dem es gelingt, sein Wesen mit einem aufrechten Verhalten zu bekleiden, von Gott in Wahrheit als einer seiner Diener angenommen und zu jenen gezählt wird, die ihm gar auf herausragendste Weise gedient haben. Das heißt, was sehr wichtig ist, ist also hier in diesem Zusammenhang nicht nur das Bekenntnis zum Glauben, das ist natürlich das Allerwichtigste, wie sagen Absatz 1 vom Kitab Aqdas. Aber was ist das Bekenntnis zum Glauben? Bahá'u'lláh erläutert es hier deutlicher, indem er sagt, dass man danach streben muss, sein Wesen mit einem aufrechten We Verhalten zu bekleiden und dann, wenn die Taten von Gott angenommen werden, dass man dann zu seinen herausragendsten Dienern zählt. Soweit eben zu heute. Ich glaube, wir haben sehr viel gehört, sehr viele Konzepte, Details, andere Zusammenhänge, und glaube, wir können dann heute zum Ende kommen. Nehmen nochmal Elke und Shahab zu Wort. Und wünschen euch danach dann einen schönen Sonntag.
Ich wollte nur kurz fragen, hast du eine Erläuterung vor dir liegen, wo du das abliest?
Nein, aber tatsächlich zu jedem Absatz überlegt man sich ja bestimmte Zitate oder Ausführungen, die halt
In
zum
anderen
Grundsatz passen.
Büchern schon stehen.
Ehrenlese zum Beispiel jetzt dafür extra rausgeholt
Ja,
oder
okay.
dergleichen,
Okay.
ja.
Wäre das eigentlich, wenn jetzt beispielsweise du oder jeder andere von uns eine Erläuterung zum Ketabi Akdas schreiben würde, wäre das eine ungebührliche Interpretation, weil du vorhin sagtest, Interpretation, Auslegung, das ist so typisch in Deutschland nicht gerne gesehen. Aber es geht doch eigentlich immer bei Interpretation nur darum, dass man selber kann man interpretieren, aber man darf nicht verlangen, dass andere dieser Interpretation folgen.
Natürlich kann man zum Kitab Aras oder zu jedem anderen Buch doch auch genau eine Sekundärliteratur schreiben.
Okay.
Ja. Schau.
Und du hast vorhin das mit der Dawa noch da bist du drauf eingegangen. Was ist eigentlich das arabische Wort für Lehrarbeit oder was wird benutzt im Kontext? Und zweite Frage, wie ist überhaupt Lehrarbeit mit Muslimen möglich, wenn die ein ganz anderes Verständnis haben? dafür. Also wenn die ganze Zeit ins Wortstreit oder reingehen und wir quasi ja teilweise auch liebevoll Konzepte darbringen wollen oder eine andere Perspektive aufzeigen wollen.
Wie man da ins Gespräch reingehen sollte, meinst du?
Ja, genau. Also wenn
Ich
man
meine,
sich
Beispiele haben wir
stimmt.
da ja von Abdul-Bahá, also um das jetzt nicht in die Länge zu ziehen. Also es ist ein sehr weites Thema und es gibt wirklich viele Schriften von Bahá'u'lláh dazu. Unter anderem das ganze Tablett, jetzt schreibt ihr das mal auf, Nummer 13 als Referenz bei Botschaften aus Akka. Da geht es unter Umständen darum. Sehr, sehr, sehr spannend und lehrreich. Aber sonst gibt es natürlich sehr viele Ausführungen auch von Abdul-Bahá und dergleichen. Aber wir haben ja das Beispiel von Abdul-Bahá aus vielen Gesprächen, zum Beispiel mit diesem christlichen Priester, der später Bahá'í wurde. Howard Colby Ives, aber der zum Beispiel am Anfang ganz arg gegen den Bahá'í, also das heißt gegen die Ausführung von Abdul-Bahá sich ausgesprochen hat, ja, weil er war halt einfach in seinem eigenen System des Denkens als christlicher Theologe halt und so, und das war natürlich für ihn dann eine Herausforderung, sein eigenes Denken dann einfach zu aufzugeben und sich einem neuen Bewusstsein bezüglich der Bibel und der Wahrheit dann zu öffnen. Und er beschreibt ja, also mit Sicherheit kennst du das, er beschreibt ja sehr ausführlich, wie diese Begegnung mit Abdul-Bahá war, wie er mit ihm gesprochen hat und so weiter. Und da haben wir natürlich andere Beispiele von anderen Gläubigen, auch aus der Geschichte, die dann halt Apologetik betreiben mussten, wie Misar Abul Faisal und andere, die dann halt schon auch ein paar, wie sagt man, scharfe Argumente gebraucht haben. Natürlich, die Haltung muss immer liebevoll sein, ist ja ganz klar. Aber halt, liebevolle Haltung heißt ja nicht, dass man auch nicht die Wahrheit dann einfach so sagt, wie sie ist, dass man auch nicht so gewaltige nukleare Argumente formuliert. Das muss man schon machen. Worüber reden wir denn hier? Wir reden ja nicht darüber, dass wir hier sind, um Menschen einfach zu bestätigen in ihrem Irrtum. Wir kommen doch auch generell nur zusammen, um über die Bahai-Sache zu reden, in der Hoffnung, dass wir jemanden auch das Bewusstsein erweitern. Ich verstehe das gar nicht, wie das irgendwann mal zur Kultur geworden ist. Ja, lass einfach jeden sagen, was er will, und dann sagst du einfach, ja, wunderbar, und dann sagst du noch einen anderen Satz, und es hat gar keinen Effekt auf den Hörer, und alle gehen dann, und das war's dann. Das ist kein interreligiöser Dialog, was wir hier mit den Leuten machen. Wir sind Chirurgen für einen geistigen Eingriff in etwas sehr Delikates, in das Bewusstsein eines Menschen. Und das ist viel delikater als sogar ein Hirnchirurg, der Gehirn operiert oder so weiter. Du musst die richtigen Worte finden zur richtigen Zeit, und auch die richtigen Argumente auch bei Hand haben, um jemandem zu helfen, A, einfach direkt überzeugt zu sein, oder B, zumindest einen Impuls zu geben, dass er nach Hause geht und seine eigene Haltung oder sein eigenes Denken nochmal hinterfragt. Natürlich muss es mit einer liebevollen Haltung passieren. Ist ja ganz klar, weil wenn diese Liebe zu diesen Menschen nicht da ist, ich meine, wieso würden wir das dann überhaupt tun? Das ist ja ganz klar. Aber darüber hinaus, neben dieser Haltung der Liebe, müssen die Argumente schneiden wie ein Schwert sein. Bahá'u'lláh sagt, die Worte sollen sanft sein wie Milch, aber die Argumente schneiden wie ein Schwert. Und das ist dann halt tatsächlich so. Die Worte müssen halt erbauen, aber sie müssen dann natürlich auch, also sie müssen schon die Wahrheit auch zum Gegenstand der Betrachtung machen. Und in dem Sinne, je mehr wir uns natürlich auseinandersetzen mit den Schriften, je mehr wir wissen, desto mehr hilfreicher kann uns das natürlich sein. Die Motive müssen natürlich absolut rein sein oder dergleichen. Das ist uns hoffentlich bewusst. Und sonst zu dem Konzept von der Lehrarbeit, ja, das persische Bahai-Wort, das halt die persischen Bahai benutzen oder dergleichen von Shorif Endi oder dergleichen noch, ist Tablir, bedeutet einfach lehren, ja. Tablir im Sinne von Lehrarbeit, ja, genauso wie es halt kennt, Teaching, ja.
Und
Es heißt
Arabisch?
eigentlich werben oder eigentlich lehren, ja, oder ja, so. Und im Endeffekt, das ist das Wort, das benutzt wird, und es gibt natürlich von Bahá'u'lláh auch andere Umschreibungen auch dafür. Zum Beispiel jemanden, einen geistig Toten wieder lebendig machen, jemanden das Wasser des Lebens reichen, jemanden mit dem Wein der Verzückung vertraut machen oder dergleichen, die Schleier zu zerreißen. All solche Umschreibungen werden für Lehrarbeit auch genutzt, wie jetzt hier das Wort Hilfe für Gott, was ein islamisches Wort war, ja, islamischer Terminus war. Solche Dinge gibt es halt auch. Es gibt viele Umschreibungen dafür. Die Ehre, die dir zuteil werden kann, Schab, wenn du die Ursache dafür bist, dass jemand sich für Bahá'u'lláh öffnen kann, ist die größte Ehre, die einem zuteil werden kann, das größte Prestige, das einem Menschen zuteil werden kann. Des eingedenk natürlich, dass wir alle nur ein Werkzeug sind, alle ein Kanal sind, und dass wir ja benutzt werden von Bahá'u'lláh je nach unserer Kapazität. Wenn wir halt eine Schere sind, dann halt wie eine Schere halt. Wenn wir eine Bohrmaschine sind, dann vielleicht mehr. Wenn wir noch mehr können, dann noch mehr. Jeder wird halt für das benutzt, was er ist, entsprechend seiner Fassungsgabe. Und du musst einfach nur beten, dass du als Werkzeug von Bahá'u'lláh als würdig erachtet wirst, um benutzt zu werden. Und das ist dann halt diese ganze Geschichte mit der Lehrarbeit, ja.
Ist
Wäre
auf
das nicht ein
Arabisch
Thema
auch.
für Jamba? Wie bitte?
Ist auf Arabisch auch Tablir?
Das ist tatsächlich ein persisches Wort. Im Arabischen wird halt tatsächlich das Wort von Dawa oder so nicht gezielt benutzt oder dergleichen, weil es halt eben Islam halt ein islamisches Ding war und auch mehr so mit eigenen Merkmalen oder so auch dann halt auch wahrgenommen und umgesetzt. Tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, gibt es dafür halt verschiedene
Okay.
Begriffe, die Beschreibungen, die Bahá'u'lláh benutzt, Von denen wir jetzt, von denen ich jetzt einige in der deutschen Übersetzung genannt habe, ja.
Dawa hört sich sehr an wie Davor in Persisch an. Ja, stimmt.
Das Wort bedeutet eigentlich einladen, tatsächlich rufen, jemanden rufen heißt es. Aber der Kontext bedeutet da, er sagt, du sollst die Leute mit ihnen, sie rufen oder mit ihnen streiten auf die beste, auf der besten Art und Weise, ja. Aber das hat sozusagen dieses Konzept von Debatte schon halt in sich. Und so ist es halt auch, wie es in der islamischen Culture halt auch dann umgesetzt wird und heute auch wahrzunehmen ist, ja. Bei Abdu'l-Bahá ist ja ganz anders. Es ist ja fundamental wichtig, ist ja dann sozusagen der Charakter des Lehrers, der ja sozusagen auch ein Teil der Lehrarbeit ist. Also die Worte und der Redner sind da keine zwei Sachen. Das ist nicht so wie im Islam, Hauptsache du überzeugst einfach auf einen vom Koran, sondern der Redner und die Rede sind ein integraler Part der Lehrarbeit sozusagen im Bahá'í-Glauben, ja. Sonst, das Thema ist unendlich groß. Also wir hören jetzt hier auf, einfach darüber zu sprechen, weil wir einfach über der Zeit sind. Aber an sich das Thema Lehrarbeit, die Ethik der Lehrarbeit, das Konzept der Lehrarbeit, das ist ein weites, weites, umfangreiches Thema. Vielleicht kommen wir hoffentlich nochmal bei anderer Gelegenheit darauf zurück. Ansonsten bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit, für eure sehr, sehr, sehr wertvollen Beiträge. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Sonntag, geschätzte Freunde.
Das wäre schön.
Ja, passt auf euch auf. Schickt euch
Wunderbar.
Liebe und